Hallo und herzlich willkommen zu Folge 65 von Ready for Review, aufgenommen am 5. September 2024. Und wie immer mit dabei die einzig wahre, wunderbare, ganz, ganz tolle Sandra. Hallo Sandra.
Hallo wunderbarer Daniel. Ich hoffe, du bist erholt aus der Sommerpause zurück.
Genau, die super geplant. Es war immer so geplant, dass wir so eine lange Sommerpause machen. Das sind nicht spontanes Absagen von einzelnen Mitgliedern dieses Podcasts gewesen oder andere Sachen.
Urlaube
oder ja. Und auch das mit dem Schneiden war von vornherein uns total klar, dass das Gefühl 2 Monate gedauert hat, bis die letzte Folge es geschafft hat. Ich kenne ja Podcasts, denen es ähnlich geht. Ganz liebe Grüße gehen raus. Ja, aber jetzt, heute, 5. September, Donnerstag, sind wir da. Wir haben schon eine gute Stunde Vorgespräch hinter uns.
Und, über eine Stunde.
Na, es war eine Stunde und dann fingen deine Technikprobleme an.
Okay, gut.
Aber es scheint...
Ja, ich habe das verlernt. Sorry, ich habe das verlernt mit dem Podcasten. Das ist so... Das war wieder so ein Junior.
Ja.
Muss ich klicken? Wie war das nochmal mit dem Interface?
Ja, und am Ende hat am besten geholfen, wenn ich richtig verstanden habe, rausziehen, wieder reinstecken und dann Neustart. Der Klassiker.
Rein, raus, ja. Läuft wieder.
So muss das sein.
Haben Sie den Rechner schon neu gestartet?
Es ist erschreckend, wie oft das hilft. Ja.
Wohl wahr.
Ja, sehr schön. Wir haben eine bunte Kiste an Themen für euch und
wir haben sogar Themen rausgeschmissen, weil wir gesagt haben, okay, das ist schon so alter Käse.
Es ist sogar so weit, wenn ich überlege, als ich die Karte angelegt habe für CrowdStrike, da war das noch so voll der Begriff und eben habe ich drauf geguckt, was ist denn CrowdStrike gewesen? Ja.
Der erste war, hört sich irgendwie nach Counter-Strike.
Ja, genau. Sandra war schon wieder zocken. Ja.
Ach stimmt, da hätte ich was in den Konsum reinpacken.
Nee, jetzt ist Schluss. Du hast die Konsumspalte schon gewonnen.
Echt?
Ja, locker.
Aber du hast dich echt bemüht.
Ich habe am Ende nochmal schnell so ein paar Notthemen rausgeholt, damit ich da nochmal so ein bisschen was... Und bei ein paar Sachen kann ich mitsprechen, also von daher...
Okay.
Ja, das passt schon. Ja, also wir haben richtig viele Themen für euch, aber nur eine Hausmitteilung, wie ich gesehen habe.
Ja, ich könnte auch über meinen Urlaub berichten. Aber das ist so un-IT-mäßig, wa? Deswegen, ich dachte so, nach meinem Urlaub könnte ich dann so richtig so einstimmen auf IT. Da fahre ich zur Frostcon nach St. Augustin. Da war auch der liebe Christian, den habe ich jetzt auch in 3D und in Farbe gesehen. Und so zum Anfassen und
das
so.
Das ist gar kein E-Mail-Bot.
Nein, das ist kein E-Mail-Bot. Der existiert wirklich.
Krass.
Wir haben auch fleißig Stickers ausgetauscht und das war... War cool, aber ich habe gemerkt, ich war noch so im Urlaubsmodus, haben wir so Flurgespräche gehabt und dann fragte mich so jemand, ja, was sind deine Triggerthemen zurzeit in der IT? Und ich so, keine Ahnung.
Triggerthemen, ja.
Ja, vielleicht Kubernetes und einer guckt mich so an. Ja, dann nicht KI oder so oder Blockchain. Er so, ach, das existiert noch. Okay, ja, hast recht dann.
Blockchain gibt's noch? Ich dachte, das hätten wir jetzt ausgesessen.
Anscheinend gibt es das noch. Ja, und ihr habt auch dann alte neue Gesichter halt getroffen und hab von die Jungs von Keyclock gesehen, die ja auch in meiner Java-Bubble unterwegs sind. Aber ich merkte so echt ein Gespräch nicht. Das tut mir auch wirklich alle leid, die mit mir an diesem Sonntag mit mir IT sprechen wollte. Ich war da echt noch so im Urlaubsmodus. Und 2 Vorträge habe ich mir auch angeschaut. Der liebe Christian hat nämlich über ThinkPad einen Vortrag gehalten, einen Mega-Vortrag, packen wir in die Show und den Link, hat mir sehr gut gefallen. Also das war richtig so ein Nerd-Vortrag. Und von Martin Leier hat mit den Kollegen so einen Rant-Vortrag über unsere IT-Branche und über Enterprise-Projekte. Aber da war ich auch im Urlaubsmodus, aber, ja, fand ich so, ja, hatte recht. Irgendwie hat mich das emotional nicht gepackt. Ich war da wirklich in Urlaubsstimmung.
Aber Cloud gibt es nicht mehr, oder? Das ist jetzt schon vorbei. Oder haben wir die auch noch?
Die Cloud? Ja. Also angeblich gibt es die noch.
Glaube ich nicht.
Zumindest am Montag, wo ich dann beim Kunden war, dann war ja Cloud wieder ein Thema gewesen.
Cloud. Ihr merkt, wir sind zurück vom unteren Stein. Ne?
Nicht genau. Was ich aber noch berichten wollte, ist, ich habe im Nachhinein noch 2 Vorträge über Open-Source-Projekte, wie sie finanziert werden können, angeschaut. Die habe ich vor Ort nicht geschaut. Und die fand ich, also viele Aspekte waren jetzt nicht neu für mich, aber schön mal von anderen Leuten das gehört zu haben. Und dann würde ich sie auch noch reinpacken.
Ja.
In die Show-Notes. Ja, das war Hausmitteilungen.
Frostcon war auch das, was bei uns dieses Tastaturgame ausgelöst hat, ne?
Genau. Ja. Und da war auch der Christian schuld, denn, was heißt schuld? Er hat uns herangeführt, weil er bei der Frostcon hatte nämlich den mechanischen Tastaturvortrag und den habe ich damals als meine Wissensbasis genommen.
Ich bin immer unter diesem Niveau geblieben, konstant. Oh, klickt schön, ist bunt, toll.
Ja, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch Zeit, mir sowas reinzufuchsen. Anyway, auf jeden Fall, genau. Somit schließt sich der Kreis. Ich finde es, das ist voll philosophisch, ne? Auf der Frostcon Remote habe ich dann den Christian das erste Mal gesehen und dann auf der Frostcon sogar live und in Farbe.
Ja, als wir bei ihm in der Stadt waren, ist er ja geflohen. Das war ja voll die Frechheit. Ach ja.
Nee, war super nett und hat mich sehr gefreut. Und auch wenn ich da ein bisschen neben der Spur war. Ich habe eine Entschuldigung gehabt, ich war in Urlaub gewesen.
Ja, muss auch mal sein. Also ich finde eigentlich, das ist immer das Beste. Also ich bin auch immer froh, wenn ich im Feierabend abschalten kann. Also wenn ich diese IT-Themen relativ schnell loswerde. Es gibt meine Tochter sich da auch alle Mühe, weil die irgendwas anstellt und dann andere Sorgen. Dann ist alles, ja, dann ist der Kubernetes egal, aber
ja.
Ja, es ist eine schreckliche, es ist schrecklich, was man da alles auch hat, ja. Aber ich komme auch quasi frisch von einem Produktiv-Deployment mit allen Spaß, den man da so haben kann. Und also eine neue Anwendung und live nehmen und natürlich mit einem kleinen bisschen Zeitdruck. Es ist einfach, es ist so viel Software, so viel Konfiguration, so viel Gedöns, um eigentlich so was Einfaches rumgestrickt. Ich bin irgendwann frustriert raus und habe gesagt, oh, ich hätte einfach so gerne so was ganz Einfaches, weißt du, so gar kein Framework. So.
Monolithen.
Ja, auch wobei wir haben quasi, also die Anwendung ist nicht so groß, dass man da, also doch könnte, es gibt bestimmt Menschen, die das können, aber wir haben einen kleinen Monolithen.
Aber ich bin gerade ein groß, sehr großen Monolithen. Also wir haben Bildzeiten von bis zu 3 Stunden.
Ach, schön.
Und da ist jetzt die Herausforderung, wie man das guten Trade-off findet zwischen nicht zu klein schneiden, aber trotzdem irgendwie die Bildzeiten in den Griff kriegen.
Ja.
Und jetzt bitte keine Lösung wie Bildcache und was weiß ich was, alle schon durchgespielt. Wir kommen jetzt nicht drum herum, an die Architektur ranzugehen.
Kommen wir zum Family-IT-Support.
Ja, mein kleiner Bruder hatte mir einen Link geschickt zu einem Tablet. Sondern was hältst du davon? Ja, keine Ahnung. Schnell mal nach einem Review geguckt und stellt sich heraus, findet man nicht, aber ich hatte ein bisschen mehr näher geguckt. Es geht um ein ACE-Pad oder Edge-Pad und das ist halt eine deutsche Firma, die Android-Tablets macht, wie ich finde, in moderaten Preisen. Und was ich da cool finde, dass sie halt ein Android draufpacken, das nicht gebrandet ist.
Ja.
Und bei dem Preis, bei 100, also die hatten jetzt ein Angebot gehabt, dieses Topmodell für 180 Euro. Leistungsfähigen CPU, da konnte man damit sogar spielen, mit einer SIM-Karte, also ein LTE-Modem drin, WLAN, also alles, was das Herz begehrt. Und da muss ich sagen, da kann das von dem Preis her echt gut mit den großen Herstellern mithalten. Und mein Bruder hat sich das auch geholt. Und der ist damit zufrieden. Also ein bisschen surfen im Internet, ein bisschen PDF lesen. Also für 180 Euro scheint eine runde Sache zu sein.
Also gerade wenn du, ich bin jetzt nicht so in der Android-Welt drin, aber so von den Stats und so sieht das alles, sagen wir mal, okay aus. Ne? Also es ist ein solides System. Und ich finde das jetzt auch optisch ganz schön. Kannst du ja Tastatur oder sowas mit dazu klicken?
Ja, genau, die bieten auch so Bundles an. Die bieten auch so Bundles an, wo du Tastatur, also. Und finde ich es von der Optik her vollkommen ausreichend.
Scheint auch sofort mit einer SIM-Karte mit drin sein, ne? Also kannst auch gleich hier mobil mitarbeiten, alles. Und hier für 100, genau. Also ich sag den Preis einfach, ich glaube, das ist das Große. 484 Euro, wenn du jetzt nichts dazu klickst, machst du nichts falsch. Also ich glaube, also gerade jetzt mal, wenn jetzt irgendwie Weihnachten der Family IT Support wieder anruft und ein Tablet braucht und man nicht in der im goldenen Apple Käfig sich befindet, würde ich sagen, sieht gut aus. Vielleicht kennt das ja auch jemand von den Hörern oder von uns, weil wir haben es ja bis jetzt nur so ein bisschen gesehen, ne?
Ja, also ich habe mich auch gewundert, die auf den, also in ein paar Foren wurde das erwähnt, aber so die gängigsten Plattformen, wo du so Reviews findest, wie zum Beispiel Notebook-Check oder sowas, kein Wort davon. Und sogar Notebook-Check hat solche Sachen wie Tuxedo oder sowas, ja.
Mhm. Ja.
Also von daher, ja.
Aber wirklich ist so ganz einfach, ne? Hardware zusammengeklüppelt, Android ohne Anpassung drauf, läuft, ja.
Fertig. Also vollkommen ausreichend.
Würde ich jetzt auch sagen, also so für, ja, eure Eltern, Schwiegereltern dürfen uns später danken.
Und für die Oma.
Ja, genau. Also auch jede Generation. Aber ist doch wirklich gut gesehen. Also ich muss auch sagen, könnte ich mir auch vorstellen, bei mir in der Familie weiterzugeben, weil da gibt es halt auch die Fälle, die wollen einfach nur ein Tablet. Ja, also.
Ja, und das ist halt manchmal unterschwelliger, als so einen Laptop hinzustellen.
Ja, also vor allem, wenn du jetzt, sagen wir mal, ich komme mir darauf an, was du jetzt damit machst, ne? Aber ich weiß ja so bei mir in der Familie, Schwiegermutter ruft damit primär E-Mails ab, macht ganz bisschen, ich sag mal, Online-Shopping vielleicht so ein bisschen was oder mal surfen. Genau. Dann spielt die da zwei Spiele drauf und.
Warte, dann macht sie sogar mehr als so manch anderer.
Ja, ist schon Profi-User, ist ja IT-Familie.
Ah, Profi-User.
Natürlich.
Okay.
Deshalb würden wir auch das High-End-Modul natürlich holen, damit das.
Ja, du, mein Bruder hat ein Handy mit Lüfter.
Oh. Das hat auch.
Ja, weil da drauf halt irgendwelchen Gaming-Zeug am Zocken ist und dann hörst du, wenn. Dann geht der Lüfter an.
Krass, okay, ja.
Naja.
Ja, auch eine Ansage. Ja. Nicht schlecht.
Und ich wundere mich, was brummelt da so bei ihm? Sie ist mein Lüfter.
Oh Gott.
Daran merke ich immer, wenn wir bei Family sind und er am Handy rumdattelt, wenn sein Lüfter angeht, dann weiß ich immer, dass er schon abgeschaltet hat und irgendwo am Zocken ist.
Ja.
Ja.
Sehr schön. Boah, ey, wir haben ein Tempo, sage ich dir. gut, wir haben aber auch nicht viele Karten, ne? Also
ja, genau.
Ich habe schon fast überlegt, ob ich aus der Not heraus meinen Family IT Support mache, aber ich fasse ihn einfach zusammen. Ja, verhindert, dass Verwandte in irgendeinem Laden sich Telekom-Verträge aufschwatzen lassen. Das kostet nur Zeit und Nerven. Ja, ich habe es durchgespielt. Telekom war am Ende sehr kulant, muss man sagen. Alles wieder rückgängig gemacht. Aber das war erstmal Stress. Das komische Hardware geschickt. Die verkaufen dir es, sagen dir, es ist günstiger. Ist es aber nicht. Also ich war nicht dabei. Also ich habe nur am Ende die Scherben am Boden gesehen. Ja. Wobei, wir haben ja auch kurz darüber gesprochen, dann ist ja so, dann sind wir beide ja so drauf, dann sind wir aus dem IT-Support raus, ne? In der Sekunde ist so, okay, alles klar, du hast dir was anderes geholt, dann.
Also ich muss sagen, seit ich diese harte Kante fahre, ist mein Leben wesentlich entspannter.
Ja, das ist bei mir ähnlich. Ich sag auch, also wenn du diese Geräte kaufst und wenn du das so und so machst, kriegst du Support. Wenn du irgendwas Eigenes machst, ist okay, darfst du alles machen, aber dann supporte ich das nicht. Ne? Kenne ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht können. Ne? Und,
genau.
Ja.
So sieht's aus.
Ja.
So.
Sehr schön. Kommen wir.
Gekocht.
Ja, stopp.
Gekocht wurde auch.
Kommen wir zu einer meiner Lieblingskategorien. Und ich bin heute richtig heiß auf das Thema, weil ich jetzt gerade erst während die Folge schon am Laufen war, die Karte gesehen habe. Ja. Die wollte mich vorher vergessen. Kommen wir zu Kochen mit Sandra und es gibt endlich mal wieder Nudeln. Ich hatte echt Angst um unsere Statistiken, aber der Name, das musst du mir erklären.
Also, eigentlich mal so, das heißt Spaghetti-Teildienstpause. Eigentlich müsste das in Anführungsstrichen sein und ich habe ja zu Weihnachten Henslers schnelle Nummern bekommen und das ist ein Kochbuch, wo Rezepte wirklich innerhalb von einer Stunde koch- und essbar sind. Und ich weiß auch, dass unter unseren Hörern ein Strohwitwer ist. Vielleicht jetzt nicht mehr. Und ich hatte mit seiner Ehefrau Kontakt gehabt und ihre größte Sorge war, ob der Mann die 4 Wochen, wo sie nicht da ist, überlebt. Und da habe ich ihm gesagt, kauf dir dieses Buch und deine Sorgen sind befreit. Und ich bekam vor einer Woche, Sandra, das war ein geiler Tipp. Also kochen ist für mich kein Problem. Ich überlebe. Also, okay, warum geht's bei Spaghetti Italiens Pause? Eigentlich ist das Spaghetti mit Avocado, bisschen Parmesan und Limette. Und dafür müsst ihr Nudeln bei al dente kochen. Ihr halbiert eine Avocado, entfernt das den Kern und löffelt halt den Fruchtfleisch raus. Dann ein bisschen grob Würfel mit Olivenöl bestäuben. Dann Limettensaft dazu tun, ungefähr ein Saft und ein bisschen Abrieb von zwei unbehandelten Limetten. Ich schiete manchmal, kaufe einfach Limettensaft und dann tue ich halt zwei Esslöffel drauf. Dann ein bisschen Schöpfwasser, Quatsch, von der Schöpfkelle ein bisschen Kochwasser von der Nudel reindreuen tun. Das Ganze mit 100 Gramm Parmesan fein gehobelt, Salz, Pfeffer, Würfel und durchmixen. In diese Masse dann halt die Nudeln reinwerfen, servieren, fertig. Reicht für zwei Personen.
Sehr geil. Riecht lecker.
Und das ist halt innerhalb von einer Mittagspause kochen essbar. Kommen wir zu unserer Checkliste. In der Mittagspause kochen essbar, ja. In der kleinen Büroküche kochbar, auf jeden Fall. Ist auch in einem Büro essbar aus meiner Sicht, weil kein Knoblauch, auch gar nicht. Skalierbarkeit zwischen nur ich und das ganze Team, bin ich der Meinung auch. Also,
Passt. Ich
passt.
habe auch noch ein geiles
Und somit,
Nudelgericht sonst. Ja.
ja, und somit haben die Nudeln wieder zu einem Comeback geschafft.
Ja, definitiv. Das ist sehr, sehr gut. Ich habe aber auch ein schönes Nudelgericht, was auch in diese Nummer passt. Ich sag mal, in weniger als einer halben Stunde fertig. Und zwar, du nimmst eine Auflaufform, packst in die Mitte einen Feta, nimmst eine Packung Cherry-Tomaten. Ich mache es jetzt ganz einfach, ich kann jetzt die Mengen sagen, aber du kannst einfach eine Packung Cherry-Tomaten sauber machen. Wenn du willst, halbierst du sie, ansonsten haust du sie ganz da rein. TK-Spinat, auch ein bisschen drauf. Ich glaube, war jeweils 200 Gramm im Rezept. Hätte ich jetzt einfach, wenn man so eine Packung TK-Spinat rumfliegen hat, zwei Hände voll, bis es gut aussieht, ne? Salz, Pfeffer, Gewürzen, wenn man noch irgendwas hat, kann man machen, Olivenöl drüber und dann ein Becher Sahne. 200 Grad, 10 Minuten Vollgas in den Backofen, währenddessen die Nudeln kochen. Wenn die Auflaufform dann fertig ist, rausholen mit einer Gabel oder irgendwie so ein bisschen zusammenstampfen alles. Nudelwasser rein, Nudeln rein, ummengen, lecker.
Mega.
Ja, und das würde ich auch sagen, schafft auch alles in der Checkliste, wenn du einen Backofen hast. Also den brauchst du natürlich dann aber.
Der hat früher genommen. Das ist halt dann ja Backofen. Ohne Anekdote aus dem Urlaub. Ich weiß nicht warum, aber ich war irgendwie fürs Kochen zuständig im Urlaub. Und da wurde mal gefragt, ja, Rezepte hast du sie im Kopf? Ich so, nee, aber geh auf die Ready-for-Review-Seite. Da stehen alle Kochrezepte drauf. Also, unsere Seite hat auch jetzt Aufrufe aus Norwegen bekommen, weil ich in Norwegen war.
Sehr schön.
Also, und dann, und sagst du, weil, wie deine Rezepte sind online? So, ja. Das ist halt, wenn ich über die Rezepte rede, dann schreibe ich sie auch ins Internet rein.
Ich habe so eine private Rezepteseite noch online, wo ich ab und zu mal Sachen reingeschrieben habe. Mache ich eigentlich gar nicht mehr so, weil ich habe ja auch Ready for Review dafür jetzt. Und da geht auch welche aus meiner Familie drauf. Da war nämlich irgendwann, da ist irgendwas nicht richtig auf der Seite, da musste ich da einen kleinen Bug fixen. Weil sie wussten, ah, da hat er das Rezept drauf geschrieben. Ja.
Auf jeden Fall. Na gut, auf jeden Fall, Nudeln sind wieder zurück. Aber ich muss jetzt aufpassen, dass es nicht wieder so viel Nudeln gibt.
Die sind doch noch immer weit in Führung bei uns in Statistiken, hätte ich jetzt angenommen, ohne jetzt.
Obwohl, ich habe mir echt bemüht, das bis runterzufahren.
Hab ich gemerkt, habe ich gemerkt. Also das, ich hab schon vermisst, ne? Also.
Gott sei Dank habe ich jetzt ein paar Nudelrezepte jetzt wieder rausgebracht.
Ja, aber da ist schon doch, ist schon ein bisschen was drauf. Also ist schon ein ganzes bisschen drauf. Also.
Hallo, wenn wir so weitermachen, kann ich noch ein Kochbuch rausbringen.
Also ich sage, da sind anscheinend 55 Rezepte drauf. Oder warte, ich habe jetzt nur nach dem Wort. Nee, 54.
Ja, würde hinkommen.
53. Ich habe nämlich jetzt gerade einfach auf unserer Webseite nach Rezept gesucht und da steht natürlich noch ein paar Mal an anderen Stellen, aber über 50 Rezepte. Krass. Ja, sehr, ey, wir fliegen heute wirklich durch die Themen, ne? Sogar mit Double Feature damit. Aber ich kann euch beruhigen, die nächste Kategorie dauert wieder ein bisschen länger. Da haben wir ein bisschen was gesammelt.
Ja, nee, da nehmen wir ein bisschen die Fahrt raus.
Ja, genau. Und ja, also es geht um Ramsch aus dem Modem. Und es startet mit einem Call for Paper von einer von uns gemochten Konferenz. Die kam heute, zumindest kam bei mir heute die E-Mail an. Ich weiß nicht, ob schon, aber der
bei mir ja, auch schon.
Genau,
ja.
Also der Call for Paper von der EnterJS ist eröffnet. Die findet wohl in Mannheim statt das nächste Mal. Also wieder umgezogen.
Ich war überrascht.
Ja, ich auch. Das hat mich am meisten gewundert, ja. Und ja, die suchen wieder fleißig Themen.
Ja, vor allem Webentwicklung.
Ja. Also
nicht ja. Meistens, sondern also eigentlich eine Webentwicklung.
Genau, also das ist so der Klassiker, ne? JavaScript, TypeScript, Frameworks, Sicherheit, UI, UX, Performance, Softwarearchitektur, Erfahrungsberichte, Trends und neue Technologien, so, ja. Genau, und ist ja eine schöne Konferenz und ja, ich weiß auch nicht, ob ich was einreiche, aber ja.
Hättest du schon eine Idee?
Das ist das Hauptproblem. Ich habe noch nicht so die richtige Knaller-Idee und mal schauen. Muss mal überlegen, weil ich das letzte Mal eingereicht habe. Da haben wir das letzte Mal zusammen eingereicht, ne?
Ja, ich glaube, wir haben zusammen eingereicht und dann sind wir auf die On-Hold-Liste gekommen und dann, ja, das war's.
Dann nehmen wir denselben Talk, daher einfach wieder sagen, jetzt aber wirklich hier. Ist voll cool. Nimm das.
Ich glaube, wir sind damit auf keiner Konferenz durchgekommen.
Nee, wir sind damit
gescheitert.
Gescheitert, ja. Muss man so sagen. Aber wir haben ja Podcast, Thema, wir können das irgendwann mal als großes Thema machen. Wobei ich glaube, wenn man alle Folgen gehört hat, weiß man sowieso, was wir sagen.
Ja, aber ich glaube, das Thema hatten wir schon. Ich glaube, es ist sogar aus einer Podcast-Folge, glaube ich, die Idee auch entstanden.
Wir haben ja eine Such. Ich bin immer überrascht, was wir alles schon besprochen haben, aber ja.
Ja, gut, aber vielleicht die Hörer, die nicht von uns Anfang anhören. Wir wollten mal einen Talk darüber machen, wie Backend-Entwickler und Frontend-Entwickler besser in einem Team zusammenarbeiten können, wo wir Verständnis für beide Seiten aufbauen wollen und wie die Zusammenarbeit in Form von Tooling und Organisationen halt besser klappen würde und so Ideen mitgeben. Dieser Talk ist aber irgendwie nicht, hat keinen Anklang gefunden.
Ja, weil das finde ich immer ganz cool, ist immer schön der Austausch mit dir, Sandra, weil du hast ja diese extreme Java-Ecke, ich die extreme JavaScript-Ecke und ja, da kann man immer so ein bisschen, man versteht so ein bisschen, wo die ein oder andere Eigenart herkommt und
ja, und keine Sorge, Daniel, ich hatte ja schon im Mai wurde ich auch schon gefragt, wo ich anfing, hier Frontend-Sachen zu verteidigen. Dann wurde schon gesagt, was ist mit dir denn los? Du Menschelt. Jetzt kommt man nicht so mit Aussagen wie, du musst Verständnis für die andere Seite entwickeln.
Man ist erfolgreicher einfach. Das macht das Leben ja einfach nur besser, weil wenn du jetzt dein shitty Setup beim Frontend oder beim Backend drüber stülpst, hast du ja auch ein shitty Setup dann. Das ist ja dann nicht irgendwie, dass es dann gut läuft oder so. Es ist vielleicht irgendwie deine Welt, aber es ist nicht gut. Und da sind so viele am Struggeln. Ich bin, also ich mach mal Hot Take. Ich glaube einfach, es gibt nicht einen Full-Stack-Entwickler auf der Welt.
Du rennst bei mir offene Scheunentor rein und ich bin auch verwundert, sage ich, Leute, konzentriert euch auf eine Ecke, wird darin richtig gut, habt eure Tools im Griff und dann tauschen wir uns aus und dann gucken wir mal, wie wir beide Welten nämlich zusammenkriegen.
Ja, genau. Und also das ist
AK-Alias gesunder Menschenverstand.
Ja, das passt übrigens sehr gut zum nächsten Thema, also nehme ich jetzt einfach mit drauf, nämlich das ist dieser Artikel, den ich in der letzten Folge versehentlich übersprungen habe. Ich habe es wirklich nicht realisiert, dass ich eine Karte übersprungen habe. Ja.
Und ich so, okay, jetzt grätscht da nicht rein, weil wer weiß, warum er das jetzt überspringt.
Ja, einfach, weil ich es verpennt habe. ich weiß nicht, als ich das erste Mal das Kärtchen sah, habe ich erst gedacht, okay, warum kommt denn sowas jetzt von der Sandra? Will die mich ärgern? Der heißt nämlich A Rant About Frontend Development. Dann habe ich gedacht, oh Gott, schon wieder irgendein Java-Entwickler, der es nicht versteht, so ungefähr. Ne? Der Artikel finde ich sehr, sehr gut. Den findet ihr natürlich auch in unseren Shownotes oder auf der Website natürlich, wenn ihr auf die Folge geht. Und Sandra, wie würdest du den zusammenfassen?
Also, es ist ein Rant von einem Frontend-Entwickler über Frontend-Development. Und ich war sehr überrascht, das von einem Frontend-Entwickler zu lesen. Und ich dachte auch, wo ich den Titel gelesen habe, okay, es ist wieder jemand, der aus dem Ökosystem kommt und den JavaScript-Leuten ihre Ökosysteme erklären wollen. Aber nein, er rantet darüber, dass er ihn sehr oft sieht, dass die Frontends halt überfrachtet sind mit Frameworks, JavaScript, obwohl man viele Sachen mit HTML und CSS machen könnte. Und er prangert das halt an, dass die Frontend-Entwickler sich mit HTML und CSS sich nicht auseinandersetzen. Natürlich nicht alle Frontend-Entwickler, aber es gibt wohl sehr viele, die das nicht tun, und das hat den Menschen dazu motiviert, diesen Artikel zu schreiben. Und auch ich als Nicht-Frontend-Entwickler, ich habe ihn verstanden, und ich habe mich gewundert an vielen Stellen, dass es wohl ein Problem unter dem Frontend-Entwickler ist, weil das an HTML, was CSS ich kann, das habe ich auch verstanden. Also, ich mag kein CSS, ich weiß, also das liegt einfach daran, dass ich einfach das so wenig mache und mich damit so wenig beschäftigt habe. Aber ich habe zumindest das Prinzip verstanden, was CSS macht und was es halt es kann. Also ich würde jetzt nicht abstreiten, dass es halt eine doofe Technologie ist. Das liegt einfach daran, dass ich mich damit so wenig beschäftige. Und ich war total verwundert, dass es bei euch in der Frontentwicklung, dass es ein Problem scheint.
Das ist ein riesiges Problem. Also ich sehe auch bei reinen Frontentwicklern, also dieser Artikel unter anderem, also ich glaube, dass da viele Sachen drin sind, wo Full-Stack-Entwickler dann auch dran strugglen, weil sie das nicht im Detail können oder verstehen, ne, oder falsch machen. Und das mit dem semantischen HTML, ich sehe das auch so von Leuten, die sich da als reiner Frontend-Entwickler verkaufen oder Entwicklerin, die absolut komisches Markup raushauen. Wo ich mir sagen muss, ja gut, ich verstehe auch ab und zu mal, dass man sich aus Bequemlichkeit so ein Diff da reinmacht, ne, aber ich habe das ja, glaube ich, auch in meinem Frontend for Backend Developer Talk gemacht. Diff ist halt wie Type Object im Java, ne? Also du hast gar keine Information, keine Semantik dahinter. Es ist einfach ein Container. Manchmal brauchst du das, aber meistens nicht. Und auch bei CSS, wird so viel rumgemodelt und rumgeschrieben und gemacht, um irgendein Ergebnis zu erzielen. Ohne Sinn und Verstand. Und damit machst du das Leben dann immer komplizierter und irgendwann ist CSS dann doof. Also ich habe das zum Beispiel jetzt auch in schon Projekten gesehen, dass Leute dann mit Z-Indexen, ne? Also das ist ja quasi, damit kannst du ein Element quasi höher setzen, als es eigentlich sein sollte, ja? Das brauchst du aber sehr, sehr häufig nicht. Also ich kenne zwar Use Cases oder ich habe auch in meiner aktuellen Anwendung einen einzigen Use Case, wo ich setzen muss. An der anderen Stelle ging es ganz oft einfach darüber, dass ich mein HTML richtig strukturiert habe. Und einfach Sachen, die weiter oben sind, weiter unten im Markup angesetzt habe, ne? Weil es dann entsprechend drüber geht und das machen die Leute halt falsch. Und das passiert bei Frontend-Experten und jetzt mache ich nochmal den Full-Stack-Rant auf, die Leute, die dann irgendwie irgendwas hingerotzt bekommen, ne? Nur mit Framework, nur mit schrecklichem Code, das ist halt auch dann nicht gut, ne? Also, wenn ich sage, dann sag lieber, ich bin ein guter Backend-Entwickler und ich kann im Frontend was reviewen oder eine Kleinigkeit mal machen oder unterstützen. Das finde ich viel glaubwürdiger als diese anderen Richtungen, ja. Aber der Artikel, sehr, sehr gut, kann man sich auch als Backend-Entwickler, glaube ich, geben.
Ja, auf jeden Fall. Also mich hat dann, also mir hat das dann so ein bisschen gezeigt, dass ihr da ein Problem habt und das. Aber ich finde es auch cool, dass es angesprochen wird. Und ja, und ich bin bei dir Fullstack. Also vor 10 Jahren war dieses Train halt, jeder muss ja Fullstack können. Und da habe ich auch angefangen, mich mehr mit Frontend zu beschäftigen. Und ich habe immer für mich festgestellt, das ist nicht meine Welt. Und ich habe für mich entschieden, nee, ich will einfach irgendwelche Forderungen von außen nicht erfüllen, wenn ich daran keinen Spaß dran habe. Also lasse ich das.
Und ich habe damals schon gesagt, wenn du Frontend machen willst, lern die Basics. Also HTML, CSS, reines JavaScript, dass da mal eine Library drin ist, weil du keine Ahnung, jetzt komplizierte Date-Berechnungen hast und dann gibt es einfach Libraries, die das für dich einfacher machen. Okay, genauso wie du im Backend auch mal eine Library reinholst, um dir Dinge einfacher zu machen, damit du nicht zum 10. Mal das Rad neu erfindest. Aber naja, ich glaube, du hast auch im Backend Leute, die sowas machen, ne? Also im Backend ist so, oder im Java-Umfeld ist so die Abart oder die Eigenart, Abart will ich ja mal nicht sagen, Eigenart, die ich da immer wieder sehe, unendliche Vererbungsbäume und sowas, ne? Und alles
Ja,
sofort
genau.
abstrakt
Ja.
und
Ach
generisch
ja.
und generisch, auf jeden Fall generisch. Also wenn da nicht zwei generische Typparameter drin sind, ist das ja kein richtiger Code.
Am besten alles ist ein Object.
Ja. Und ja, und ja, ach, das ist.
Und wir brauchen immer ein Interface.
Immer, prinzipiell.
Immer, ja. Prinzipiell.
Ist in TypeScript auch ja inzwischen so, da machen die Leute auch immer ein Interface. Und manchmal vergessen sie da, was sie damit anrichten. Also das finde ich manchmal so. Also ich weiß nicht, als ich angefangen habe zu programmieren, war ich mit Java, also ganz am Anfang, wirklich so die ersten Wochen, habe ich viele Probleme gehabt, gerade weil ich so, du kommst da gerade rein, siehst so public static void main string args, ne? Und ich wollte das verstehen. Und das ist halt, wenn du das alles versuchst am Anfang zu verstehen, hast du ein Problem.
Ja, und ich bin rangegangen, ich nehme es einfach mal jetzt mal hin,
genau.
Das Verstehen kommt
später. Was ich aber erklären will, ist, was mir jetzt heute hilft, ist, dass ich glaube, dass ich die Sachen so halbwegs wenigstens verstehe, die da stehen, und dass ich weiß, was ich mit einem Keyword ausdrücke. Ne? Das heißt nicht, dass man auch mal ein Keyword oder irgendwas macht, was vielleicht nicht so ganz durchdacht ist oder aus Bequemlichkeit irgendwas macht, alles okay, ist andere Menschen. Ich glaube aber, dass dieses Verständnis heutzutage oft fehlt. Und das ist natürlich super schwer, dieses Verständnis aufzubauen, wenn du versuchst, eine Infrastruktur abzudecken, ein Backend abzudecken und ein Frontend abzudecken. Und dann nochmal 4 parallel Programmiersprachen parallel, und in meiner Freizeit mache ich Assembler. Wie willst du denn da dieses Level erreichen, dass du wirklich qualitativ hochwertigen, gut lesbaren, einfachen Code schreibst? Das ist schwer.
Und ich habe auch wieder bei mir selber festgestellt, es ging um Performance-Messung. Und sich auch so auseinandersetzen, wie ein Java-Programm halt mit Memory umgeht. Und mittlerweile ist halt so, dass du nicht einen Garbage Collector hast, sondern mehrere. Und je nachdem, was für du eine Java-Provider nimmst, vielleicht hast du noch einen anderen Garbage Collector. Und ich musste mich da auch erstmal reinfuchsen und mir anschauen, okay, welchen Garbage Collector benutzen sie? Ist das auch der richtige? Und da bist du auch als Java-Entwickler, wenn du dich damit auf einmal beschäftigen musst, auf Memory-Ebene. Da bin ich auch erstmal okay. Da muss ich erstmal lesen.
Ja, genau. Also es gibt bei mir genauso die Themen im Frontend.
Ja.
Und das heißt ja nicht, ich kann mich ja auch im Backend irgendwo bewegen. Ne? Also jetzt nicht so, dass ich da bei einem Kotlin oder Java Backend oder bei anderen Programmiersprachen komplett blind bin. Aber ich würde halt niemals sagen, dass ich der Experte bin. Ne? Also einfache Aufgaben mache ich kann da mitmachen. Ich kann auch mal eine Architekturdiskussion verstehen. Ich sehe auch, ob Code jetzt zu komplex oder was ist. Ne? Oder ich habe zumindest, sagen wir mal, ein Gespür dafür. Ja, genauso wie wenn du JavaScript-Code siehst. Hast du auch ein Gespür dafür, dass jetzt gerade das Richtige oder sind 500.000 Zeilen Code zu viel dafür, dass da eine Konsole was ausgibt, ne? Also.
Ja, das ist, also aber so, ich glaube, ich finde mich gut zurecht in einem bestehenden JavaScript-Programm, wo ich das nicht, wo ich dann nur Teilbereiche dann mir aneignen muss und dann mit Referenz, aber von Scratch on eine JavaScript-Applikation zu schreiben, dann würde ich auch ein paar Runden drehen müssen.
Ja, weil es auch zu viel Tooling gibt und alles, ne? Also du hast so viel.
Ja, gut, ja. Das ist halt, ja.
Ja.
Und, also, klar, man kann sagen, dass man auf falsche Pferd vielleicht setzt, aber man muss lernen, weil man sich anfängt abzugrenzen.
Ja.
Ja. So, apropos Abgrenzung. Ich weiß jetzt nicht, wie ich die Überleitung machen soll.
Ich war auch schon die ganze Zeit am Überlegen, ja. ja.
Und zwar ein kleines Land auf dem europäischen Kontinent, nämlich die Schweiz, die neutrale Schweiz, die hat ein Gesetz rausgebracht, nehmen wir mal jemanden Nägel mit Köpfen, dass halt Software, die im öffentlichen Dienst oder in der öffentlichen Verwaltung halt oder für die öffentliche Verwaltung hergestellt ist, alles Open Source gestellt wird. Ich würde mal sagen, ja, genau.
Ja, cool.
Warum nicht schon vor 20 Jahren?
Aber immerhin.
Ja, immerhin, genau. Also, das ist eine kleine Meldung. Ich glaube, das war bei uns im Koalitionsvertrag, stand, glaube ich, das auch noch drin, dass sie es machen wollen. Aber ich glaube, nicht alle öffentlichen Verwaltungsprojekten ist es auch durchgesetzt.
Ja, ich habe auf jeden Fall das nicht gehört, dass das jetzt so wäre. Also, wenn es das, glaube ich, noch so in den Kinderschuhen.
Also, zumindest wo ich mich mit dem Koalitionsvertrag vor 4 Jahren beschäftigt habe, da war zumindest, hat man gesagt, das möchte man machen. Ist aber auch nicht komplett durchgezogen.
Ja.
Coole Sache, richtiger Schritt in die richtige Richtung.
Was auch bei Open-Source-Projekten unglaublich hilft, sind gute Code-Reviews.
Ja, sollte man meinen, ne?
Ja, Code-Reviews sind immer gut. Der Artikel ist schon ein bisschen älter, ist von einem ehemaligen Kollegen von mir, vom Tobias, der jetzt so ein bisschen selbstständig unterwegs ist. Und der hat einen Artikel im Juli rausgehauen, How to give outstanding code reviews if you have to. Und da habe ich erst gefragt, Sandra, machen wir Thema draus? Und hat die gesagt, steht da was Neues drin? Und nein, tut's nicht. Also gleich für diejenigen, die sagen, sie geben schon outstanding Code Reviews. Ich finde aber, es ist eine sehr schöne Checkliste oder wenn man sagt, okay, ich möchte bessere Code Reviews geben, an der man sich so orientieren kann, was man machen kann. Ist sehr viel, meiner Meinung nach, gesunder Menschenverstand. Ne? Und ja, es hat natürlich, das thematisiert ja auch Nachteile, wenn du mit Code Reviews arbeitest, ist im Pair natürlich eigentlich effektiver. Genau, aber wenn ihr euch dann nochmal ein bisschen aufschlauen wollt oder die eigenen Skills verbessern wollt, ich glaube, da findet jeder nochmal irgendwie so das ein oder andere, wo man noch so ein bisschen dran schrauben kann, wie man wirklich hilfreiche, gute Code Reviews schreibt. Ja, da könnt ihr euch den Artikel vom Tobias mal angucken. Findet ihr auch in den Shownotes.
Genau. Vielleicht eine Anekdote aus einem aktuellen Projekt bei mir. Wir haben zwar jetzt mit Pair gearbeitet, aber wir waren in einem System unterwegs, was für uns beide fremd ist. Und was ich gemacht habe, ist dann mit den Leuten, die sich besser auskennen, habe ich dann zwischendurch mal angerufen und gesagt, hey, wir wollen in die Richtung laufen. Ist die richtige Richtung Richtung, die Richtung die richtige Richtung? Und bei einem hieß es ja genau so, sogar besser, als wir es gedacht haben und uns erwartet haben. Und bei den anderen, ja, da seid ihr an der Stelle falsch abgebogen. Und dann war das halt. Und am Ende, obwohl wir im Pair gearbeitet haben, habe ich sie trotzdem gebeten, die Leute, die erfahrener sind mit dem System, nochmal durch den Pull-Request durchzugehen. Weil, auch wenn jetzt den Vier-Augen-Prinzip gemacht haben, da wir beide da, also nicht an, also, also das System halt nicht kennen. Das nochmal rüberbringen.
Es ist,
also ja, vielleicht auch mal zwischen, ja, und mal zwischendurch auch mal ein Feedback einsammeln.
Also es ist ja auch sehr gut, um Wissen zu teilen. Und wenn man sagt, wir sind jetzt neu hier, dann wollen wir vielleicht auch zeigen den anderen, was wir machen. Ne? Finde ich eine sehr gute Art zu kommunizieren. Was ich finde, was viele bei Code Reviews nicht so richtig verstehen oder, nee, das will ich formuliere jetzt anders. Was ich oft vermisse, ist, dass Leute das als Möglichkeit verstehen, über Dinge zu diskutieren. Ne? Also ein Code Review kann vom. Ich habe schon Code Reviews, wo ich sehr viele Anmerkungen geschrieben habe und am Ende trotzdem approved habe. Weil ich gesagt habe, hier, das könnte man auch so und so machen oder hey, hier ist eine Kleinigkeit, das kannst du optimieren. Ich frage mich aber dann immer beim Approven am Ende, ist da jetzt irgendwas Schlimmes drin? Ne? Ist die Code-Qualität jetzt so super schlecht geworden oder bin ich einfach jetzt gerade vielleicht hier oder da ein bisschen penibler gewesen, ne? Oder habe mit dem Abstand so ein bisschen einen anderen Blick drauf gehabt. Und ich finde es immer schade, wenn Leute nur so eine Kleinigkeit haben und dir dann sagen, nee, ich rejecte das jetzt. Weil hier ist noch eine Winzigkeit. Wir benennen die Variable doch um. Klar, gibt es auch gute Gründe für, manchmal eine Variable umzubenennen. Manchmal ist es aber auch einfach persönlicher Geschmack. Und da finde ich zum Beispiel wichtig, selber zu erkennen, was muss ich denn jetzt wirklich haben und was ist eigentlich egal.
Ja. Aber auch da habe ich auch dann, war auch Geschmäckle. Am Ende der Methode war ein If-Else-Zweig und dann meinte der Reviewer, ja, den Else-Zweig kannst du ja weglassen. Ich so, ja, kannst du. Ich kenne die Begründung, warum man das drin lassen sollte. Auch bei der anderen Seite, mir ist egal, wenn es dir, wenn es deiner Ästhetik jetzt besser gefällt, dann lasse ich den Else-Zweig weg, fertig.
Ja, aber also, genau, aber ich finde, das ist ja genau das Thema. Ist es dann ein Grund, nehmen wir mal wirklich das, der fehlende Else-Zweig, das Review
nee, zu rejecten? Nee, also der hätte das, das war seine Anmerkung, weil wir das, der hat das auch, das war halt im Gespräch, also ging ja nicht mal um Approven oder nicht Approven, aber da ich keine Lust auf die Diskussion hatte, weil die nicht zielführend waren und er das angemerkt und ich hatte das Gefühl gehabt, das ist das wichtig,
habe ich ja, gesagt, dann, komm, ja, genau. Aber sonst ist es für mich das perfekte Beispiel. Also klar, wenn du einen Code-Style-Regeln ja, hast oder so, aber dann solltest du auch Tooling haben, was sich dazu forciert, ne?
Das genau, sagt, aber das ist, ja. Ja. Aber der, ja, also ich glaube, der manchmal musst du den Leuten auch ein gutes Gefühl vermitteln, ne?
Ja, natürlich. Aber wenn ich jetzt auch rein auf das Thema Code Reviews gucke, muss ich sagen, ab und zu mal nicht dieses Bedürfnis zu haben.
Ja, natürlich.
Wegen so Kleinigkeit, also, ne? Weil am geilsten ist ja, du machst das Code Review, machst das fertig, gibst es ins Team. Der, der es reviewt, braucht Ewigkeiten. Du bist schon 3 Tickets so weiter und dann kommt so ein Mist und du darfst wegen diesen Kleinigkeiten wieder in den Brunch rein, ne, und dich mit diesen ganzen unnötigen Dingen beschäftigen. Das ist dann so
ein bisschen. Du hast vollkommen in Ordnung. Ja. Aber so, so wie ich von Reviewer, kann ich auch als Gereviewer sagen, komm, wenn das jetzt so wichtig ist.
Dann. Ja, klar. Genau.
Das ist halt
genau,
ja, ein Nebenumgeben auf beiden Seiten.
Ja. So, oh, ich bin schon wieder dran. Wir haben die Karte gar nicht sortiert. Wie viele wissen, bin ich ein Infrastrukturexperte?
Ja.
Ja.
Mein Ansprechpartner, wenn es um Infrastruktur
geht. Genau, ich bin der Wahl unter den Frontend-Entwicklern. Und ich bin über einen Kollegen auf einen ähnlichen Artikel gestoßen, den wir jetzt hier nicht drin haben, weil er hinter einer Paywall ist. Und habe jetzt einen neuen Artikel gesucht, der so ähnlich ist. Ohne Paywall. Und es ging um ein Command, das ich nicht kannte. Und ich glaube, du kannst es auch nicht. Das heißt, es hängt mit Docker zusammen. Und das heißt Docker Init. Und ich fasse es mal in meinen einfachen Frontend-Worten zusammen. Ich habe ein Projekt, irgendein Standard, Node, Spring, irgendwas. Und ich will jetzt einen Container dafür haben. Dann bin ich bis jetzt hergegangen und habe meinen Freund Google gefragt. Und dann kriegst du irgendwie so ein Image, keine Ahnung, Node 20, irgendwas. Und dann passt du das so ein bisschen an und dann hast du halt einen Container, in dem deine Anwendung läuft. Wenn du da aber mal jemandem wie der Sandra drüber sprichst, die vielleicht so ein bisschen mehr Ahnung von dem Ganzen oder sich mehr damit beschäftigt oder so Infrastrukturmenschen, die sich da intensiver beschäftigen, dann machen die ein bisschen mehr in so Docker-Files, ne? Also was so User-Management, User-Rechte und so angeht, je nachdem, was für ein Image du da hast. Ne? Ich bin übrigens auf super dünnem Eis.
Alles gut.
Ne, also da kann man noch ein bisschen mehr konfigurieren, auch um diese Container sicher zu machen. Und was Docker mit Docker Init anbietet, ist einfach ein Command-Line-Tool, das dir so gefühlt, für mich als Laien, einen sane Default ergibt. Und der erkennt dein Projekt, fragt dann nochmal ein paar Details ab, nach dem Motto, okay, wie genau baust du das Projekt, welche Version hast du jetzt da drin, alles klar. Und dann spuckt er dir einen Docker-File raus. Und das finde ich ehrlicherweise, also erstens spart es mir das Googlen. Und zweitens sieht es qualitativ hochwertiger aus als das, was ich selber schreiben würde. Und deshalb finde ich das ein cooles Command, wenn man mal gerade einen Docker-File braucht, um seine Anwendung im Container zu starten.
Also wo ich die Headline gelesen hatte von deinem ursprünglichen Artikel, da dachte ich so, oh, da hat jemand Jip oder Buildpack für sich entdeckt, weil genau das abdeckt. Hier wird es halt, Jip ist halt, oder Buildpack im Allgemeinen, bieten halt, dass sie Docker-Images bauen können, ohne dass du einen Docker-File halt brauchst. Oder selber schreiben, also in dem Fall auch nicht selber schreiben musst. Und dass sie halt sagen, okay, wenn ich eine Java-Anwendung schreibe, brauche in Docker und das ist vielleicht eine Spring Boot, dann ist das auf der Art am besten gelöst. Wenn ich eine Python-Anwendung ist auf der, dann gibt es halt fertige Templates dafür und das Tooling macht dir daraus ein Docker-Image ohne das selber ein Docker-File. Das ist halt ein anderer Ansatz. Das ist ganz cool, um halt schnell voranzukommen. Also ich schreibe auch immer, ich habe genügend Projekten, wo wir noch Docker-Files schreiben. Problem ist, dass das Code, was du geschrieben hast, muss halt warten. Das heißt, das Docker-Frage ist, was machst du in 3-4 Monaten? Ich habe jetzt mir den Output von Docker-Init jetzt nicht angeschaut. Schreibst du, machst du nochmal Docker-Init-Aufruf? Oder passt das halt selber an, ja?
Da hätte ich jetzt aber gesagt, je nachdem, wenn ich also 3 Monate finde ich jetzt ein kurzes Zeitfenster.
Reicht aber bei vielen Sachen schon
aus. Okay, kommt jetzt auf den Kontext an. Also genau, das ist wenn halt ich jetzt sage, es ist, also je kritischer es ist, desto mehr hoffe ich, dass jemand da ist, der sich da auch genauer mit auskennt und der macht das dann halt mit dem Tooling, was vielleicht besser geeignet ist.
Ja.
Mein kleiner Container, der irgendwo läuft, dann fände ich auch nicht schlimm, wenn ich nochmal ein neues Docker-Init mache. Dann würde ich vielleicht sagen, okay, ich habe jetzt gesehen, die Versionen sind hier aktualisiert worden und so. Oder kommen alle 3 Monate, machen wir nochmal Docker-Init. Ja.
Ja. Und dann ist es halt so, jeder Entwickler möchte sich gerne selbst verwirklichen. Das heißt, da muss irgendwo wird immer eine Sonderlocke noch eingebaut, weil man anders machen möchte. Und ja. Aber sag mal so, ich je nach Tagesform je nach Kontext sage ich, okay, dem will ich lieber Jip benutzen, in dem lieber ein Buildpack, in dem schreibe ich dann das Docker-Image halt selber.
Aber jetzt mal so ganz offen gefragt, wenn du jetzt Docker-Image schreiben musst oder ein Docker-File selber schreiben musst und du kennst jetzt diesen Command, ist das nicht ein Workflow zu sagen, ach, ich schaue jetzt mal, was der rausspuckt und entweder passe ich es danach an. Ich meine, ich habe ja ein Docker-File danach. Ich kann ja darin alles ändern.
Ja, ich müsste mir jetzt anschauen, was er da rauspurzelt, da ich meistens ja Docker-Images oder Docker-Files für Spring Boot-Anwendungen habe. Da habe ich schon mein festes, fertiges File, was dann eigentlich, ich habe da schon mein Template in dem Sinne, aber liegt einfach aus der Erfahrung heraus. Und ich kann das jetzt nicht pauschal beantworten, weil ich müsste mir das Docker Inlet jetzt mal anschauen.
Aber so vom grundsätzlichen Workflow wäre es ja auch eine Möglichkeit, zu sagen, okay, wie sieht's aus?
Ja.
Ja.
Gut, nur ich habe in diesem Artikel gesehen, dass es halt AI unterstützt ist. Mal gucken, wie gut das noch in ein paar Monaten ist.
Ja, aber wir können.
Sorry, aber den Seitenhieb musste ich jetzt schon liefern.
Das war aber für mich witzigerweise nicht der Antrieb, aber vielleicht können wir mal gucken.
Ja. Nein, das habe ich dir nicht auch unterstellt. Das wollte ich dir auch nicht unterstellen, sondern. Also ich fand die Idee halt, also sag mal so, diese Init-Geschichten, die gab es ja schon vor 5, 6 Jahren schon Ideen darüber, sowas zu machen. Aber jetzt nicht speziell Docker-Files, aber in anderen Kontexten. Und dahinter, und der hatten auch Schmerzen gehabt, weil du die Templates immer selber pflegen musstest. Ja, also das ist, irgendwo hast du immer Pflegeaufwand. Und ich kann den Wunsch oder das Bedürfnis verstehen, dass man sagt, ey, mit AI wird alles besser. Nur das Ding halt kopiert halt auch aus anderen Sachen, ja. Und wenn die Welt sich halt weiter dreht, aber es wird das. Die Basis halt von denen halt alt ist, dann kommt irgendwann, kommt der Zeitpunkt, wo du sagst, das ist Grütze, was da rauskommt, ne?
Ja, ich will jetzt aber das Thema gerade nicht mit AI verwischen.
Naja, ist halt gut. Ich möchte es auch, nicht, auch nicht vertiefen, sondern ich bin, ich wollte nur sagen, scheint ein cooler Ansatz zu sein, ist halt ein anderer Ansatz. Schauen wir mal, was in ein paar Monaten.
Ja, ist schon ja ein bisschen älter, ne? Also der Artikel, den wir jetzt haben, ist auch schon aus Dezember. Der andere war ein bisschen neuer. Also ich will jetzt mal AI da rausnehmen. Ich finde den grundsätzlichen Ansatz zu sagen, hey, du willst mein Tool benutzen und du brauchst einen einfachen Startpunkt. Hier ist mal was, was irgendwie läuft und was jetzt nicht super kaputt ist, ganz gut. Und was mich interessiert, du kannst ja einfach mal gucken, ob es interessant ist und ein Follow-up wert ist. Wenn du das nächste Mal Spring Boot hast oder du ein existierendes Spring Boot hast, wo du einen Docker-File schon drin hast, mach doch einfach mal das Command, schau es dir mal an. Da würde mich deine Meinung mal interessieren, ob du sagst, okay,
mach ich.
Die drei Kniffe da, die habe ich nicht gedacht, ne? Oder ob du sagst, oh Gott, das ist ja ganz schlimm hier.
Grundsätzlich bin ich auch bei dir. Ich weiß auch, dass wo Docker relativ frisch war und die Spring Boot Jungs auch so ein Template auf die Webseite rausgesetzt wurde, innerhalb von ein paar Monaten von der Gemeinde zerfetzt.
Ja, glaube ich.
Weil das halt aus bestimmten Gründen halt nicht so geil war. Aber ich schaue es mal an. Also AI hin und her. Es ist halt eine andere Technologie dahinter, aber vom Grundsatz bin ich voll bei dir.
Sehr schön. Komm, man muss nur ein bisschen AI reinbringen, schon geht das Tempo hier.
Auch dafür haben wir echt lange darüber unterhalten.
Ja, aber ist ja immer AI reinpacken. Wo, glaube ich, viel zu wenig AI drin ist, ist bei Mobilfunkanbietern. Und da hast du einen entdeckt, den hatte ich auch die ganze Zeit auf dem Schirm. Ich habe es aber noch nicht geklickt gehabt, weil,
ich weiß nicht, wie das bei mir reingespult ist. Und zwar, es geht um den Mobilfunkanbieter Frank. Und der Einstieg ist schon interessant, denn du kannst diesen Handytarif nur mit einer App abschließen. Und die Idee dahinter ist, dass du halt, die basieren auf eSIM, sodass das innerhalb von wenigen Minuten halt auch freigeschaltet werden kann. Und sie sagen halt, die sind günstig. Das heißt, muss ich mal die Preise mal schauen.
So 10 Euro in der Größenordnung habe ich gerade im Kopf.
Ja, 10 Euro. Und halt ohne Vertragslaufzeit, wenn du es nicht mehr haben willst, kannst du es über die App schon wieder kündigen. Und das ist interessant. Also das scheint für mich ein Use Case, vor allem mit der eSIM halt total cool zu sein. Ich habe es aber auch nicht ausprobiert. Ich habe jetzt auch gerade auch keinen, den ich jetzt aufschwatzen könnte. Aber wenn der nächste jemand braucht was Neues, dann würde ich denen das mal sagen, hey, guck dir das mal an, vielleicht ist es was für dich. Ist auch D-Netz. Und
Genau, und das ist ohne monatlich kündbar. Das heißt, auch wenn du einfach sagst, also ich gucke jetzt hier gerade, du kriegst hier 12 Gigabyte.
Oder 22.
Genau, aber 12 GB für 10 Euro und 22 GB sind 15 Euro. Und die haben halt dieses System, dass du über diese Codes Leute werben kannst. Und dann kriegst du nochmal Zusatzvolumen. Eigentlich ist das eine ganz coole Sache. Und ich habe es, glaube ich, in einem Podcast, irgendwo habe ich es gehört oder in einem Podcast gehört. Ja, es war im Kommentar bei einem Podcast sogar. Diese Nummern sind super praktisch, wenn du auf Jobsuche bist. Wenn du mit Recruitern oder vielen Firmen zu tun hast und eigentlich nicht keinen Bock hast, dass die alle deine Nummer haben. Weil du klickst dir die Nummer, hast eine Nummer, worüber du jetzt 2 Monate erreichbar bist, und wenn der Job da ist, zahlst du die Nummer wieder ab.
Das ist auch interessant. Für so einen Use Case habe ich dieses Zipgate.
Genau, das geht auch, ja, genau.
Ja. Aber hast recht, habe ich daran jetzt gar nicht gedacht.
Geht wahrscheinlich auch günstiger, ne? Also weiß ich jetzt nicht, ob das 10 Euro wert ist und ob du den ganzen Traffic alles dafür brauchst, ne? Ist jetzt aber. Ja. Aber grundsätzlich die Idee zu sagen, okay, dann hole ich mir einfach mal für 2 Monate eine andere Telefonnummer oder halt so eine eSIM, Prepaid-SIM, kann da ganz gut sein, weil meistens will man mit den meisten, mit denen man so einen Prozess zu tun hat, ja danach nicht mehr so schnell reden, ne? Also.
Ja, und also genau, für solche Use Case habe ich so eine SIM-Gate-Nummer, aber die ist halt komplett kostenlos.
Ja, dann ist es doch noch besser.
Ja. Und hast so eine App halt auf deinem Handy.
Und wenn du dann, wenn wir schon bei Recruitern sind, dann musst du mit denen ja auch Termine machen hier.
Ja, und zwar ist mir eingespult, Thunderbird hat einen neuen Dienst aufgemacht, basiert auf Open Source Software, Appointment.day. Und ich habe mich da mal angemeldet für die Beta-Phase, und das ist halt wohl die Open Source Antwort für, weiß ich, Calendly und wie auch immer, wo du halt einen Link schicken kannst, wo die Leute halt sich für dich einen Termin sich klicken können bei dir, und das soll hier mit innovativ und auf Open Source Basis auch gehen. Ich bin gespannt, ich habe mich für Beta registriert, und wenn ich durchkomme, berichte ich.
Genau, und das ist in Thunderbird integriert, ist ja von den Thunderbird-Leuten, wenn ich das richtig gesehen habe. Und du kannst auch sowas machen, wie ich packe auf meine Webseite einen Link für, keine Ahnung.
Genau. Und ich meine auch in einem Blogpost gelesen zu haben, du musst, natürlich haben sie auch einen Service fertig, die arbeiten aber daran, dass du das halt, oder dass du das halt als Self-Host-System auch darauf ziehen kannst. Und der Code ist halt Open Source.
Ja, finde ich
halt
super.
Also so, wie man das halt erwartet.
Ja, bei Open Source Code ist ja auch wichtig, dass manche Telemetriedaten kommen. Ich habe jetzt Strike, ich weiß. Eine Überleitung nach der anderen. Ja. Und das, obwohl wir so lange nicht mehr aufgenommen haben.
Also auf die nächste Überleitung bin ich aber gespannt.
Ja, mal schauen, wie das Gespräch läuft. Mal schauen, wie das Gespräch läuft. Noch gebe ich nicht auf. Ja? Danach, die wird schwer. Wobei, wer weiß. Wir werden es sehen. Aber jetzt sind wir gerade bei Go. Und wer sich, die ganz treuen Hörer werden wissen, dass wir damals auch über Go die Diskussion, also erstmal, wir waren ja eine Zeit lang so ein bisschen angetan von Go, nicht? Wir haben mal Advent of Code und auf Code mit Go so ein bisschen gemacht und fanden das eigentlich nicht schlecht, würde ich sagen. Also war okay. Und dann gab es damals, ich habe um die 1.20 war das rum, so versionstechnisch bei Go, diese Diskussion um Umgang mit Telemetriedaten, weil damals hat so das Go-Team, ich hoffe, ich erinnere mich richtig, sinngemäß gesagt, ja, wir wollen Telemetriedaten haben, wir werden das per Default anschalten und dann könnt ihr uns die Daten zuschicken, ist ja eigentlich nur gut für euch. Und dann hat die Community
sie wollten ja wissen, wie die Tools halt von den Usern benutzt
werden. Genau, ja. Also nehmen wir mal in der positiven Welt, seien wir kurz ein bisschen für eine Sekunde ganz naiv, tolle Idee, ne? Das ist ja Daten, die wir nutzen können und dann bekommen wir bessere Tools. Aber es kam irgendwie bei...
Ist ja kostenlos.
Und es kam bei diesen undankbaren Entwicklern, ja, diesen Full-Stack-Golern, ja, nicht gut an, weil sie nicht einfach die Daten hochschicken wollten, was ich auch Bedenken gab im produktiven Kontext oder im professionellen Kontext, einfach mal Daten, ne, Telemetriedaten hochzuladen. Und wir hatten, glaube ich, in einer letzten Folge irgendwann mal gesagt, ist ja ganz schön ruhig geworden um das Thema. Wer weiß, ob es jetzt schon angeschaltet ist oder nicht. Und nein, ist es nicht, denn das Go-Team hat was anderes gemacht. Jetzt gebe ich mal an dich, damit ich hier nicht die ganze Zeit quatsche.
Ja, und zwar, die haben die Telemetriedatensammelwut eingeschaltet, aber sie versprechen, dass sie es nur lokal sammeln und du musst das aktiv enablen, damit die Daten auch rausgeschickt werden. Und die böse Sandra meinte nur zum Daniel, super, jetzt machen die Salamischeibchen-Taktik. Also ich traue den Braten halt nicht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass dann irgendwann mal dieser Fleck halt defaultmäßig auf True gesetzt wird und dann haben sie ihren Ziel halt auch in 2 Schritten halt erreicht.
Das steht zu befürchten. Also ich sag mal, der ans Gute glaubende Daniel, ja, der hofft einfach, dass, ne, sowas einfach vernünftig gemacht wird. Und ich denke, es wird am Ende daran liegen, wie viel Telemetriedaten sie bekommen. Wenn sie gar nichts kriegen oder viel zu wenig und das nicht ihren Wünschen entspricht, dann besteht die Gefahr, dass sie an dem Feature nochmal schrauben. Wäre aber schön, wenn sie das so lassen. Ich finde, das lokal zu haben und dann die Optionen Opt-in, finde ich okay. Finde ich, kann ich nichts Negatives dran finden. Und ja, fingers crossed, dass es auch so bleibt. Fingers crossed war auch bei vielen Nutzern vom Remarkable, die sich darauf gehofft haben, dass sie das Ding irgendwann mal in Farbe kriegen. Und sie haben Glück gehabt, ja.
Ja, und zwar gestern habe ich die Meldung gelesen. Die haben ein neues Remarkable vorgestellt, nämlich das Paper Pro. Arbeitstitel war Remarkable 3, aber sie haben sich entschieden, das als Remarkable Paper Pro. Und zwar ist ein bisschen größer, ein bisschen dicker als das alte, aber das Killer-Feature in Farbe. Was mich aber auch vom Stuhl fallen ließ, ist der Preis. Sie wollen für 650 Euro. Also finde ich schon einen stolzen Preis. Ich bin weiter mit dem Remarkable unterwegs und ich habe festgestellt, ich mache mehr Notizen drunter. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil ich diese Option habe, dass ich das auch per E-Mail oder mit meinem Laptop halt verbinden könnte. Auch wenn ich das, die Funktion seltener nutze, als ich das gedacht habe. Was ich auch sehr cool finde, ist mittlerweile, was ich auch sehr viel nutze, ist, ich habe endlos Papier. Also ich muss mir keine Gedanken machen, dass ich die nächste Seite umschlagen muss, sondern ich erzeuge da endlos Papier nach unten hin. Anyway, das ist aber nicht das Thema. Also ich finde es halt cool, dass sie es in Farbe anbieten, aber der Preis finde ich doch.
Also ich habe jetzt mal gerade ganz schnell ein normales iPad durchgeklickt, ne, mit einem Pencil dabei und WLAN und 256 GB Speicher statt 64. Dann bin ich bei 688 Euro. Wenn ich jetzt einen kleineren Speicher habe, bin ich bei 518, ne? Aber mit Pencil dabei und ich habe ein komplettes Tablet. Ich finde, wenn du, also den Vergleich muss man halt so ein bisschen zulassen. Und wenn ich dann sage, genau, ich habe ein vollwertiges Tablet, auf das noch viel, viel mehr kann, das aber auch Notizen kann, und dann mache ich so eine Papierfolie drauf, dass sich das anfühlt wie Papier, dann, ja.
Ich habe mit Leuten gesprochen, die genau von diesem Setup auf ein Remarkable umgestiegen sind. Und ihr Argument war gewesen, sie können sich mit Remarkable besser fokussieren, weil das keinen anderen Schnickschnack hat. Mit dem iPad war das gewesen, dass du immer wieder was anderes gemacht hast. Und das Feedback vom Schreiben her, trotz Folie, ist es auf dem Remarkable, kommt das dem Papier näher als, als beim iPad. Das waren die zwei Argumente. Aber sonst, rein technisch gesehen, gebe ich dir vollkommen recht.
Also ich finde diesen Vergleich, den musst du, also ich kann das auch voll verstehen. Also ich finde auch ein Remarkable ein tolles Produkt. Es reizt mich auch irgendwie, ich schreibe halt immer noch auf Papier. Was mir da ja fehlt, haben wir auch in der letzten Folge gesagt, ist eigentlich dieses, dann will ich schon ein, zwei Komfort-Features haben. Irgendwie doch in meine Notizen-App rein oder in meine Kalender reinbekommen oder in meine Erinnerungen-App reinkommen, dass man da irgendwie so ein bisschen was Smartes hat. Ne? Also könnte ich mir wirklich gut schreiben, du machst irgendwie ein Kärtchen, schreibst ein Datum, eine Uhrzeit und dann erkennt der, oh, das ist jetzt gerade das, wie man einen Termin hier macht und ich biete dir an, dir das in deinen Kalender zu pushen. Ne? Und dann wäre es richtig geil, dann wäre ich auch sofort dabei. Dann würde ich auch sagen, alles digital aufnehmen, dann brauche ich kein Papier. Aber nur so zum, also da fehlt mir, glaube ich, was. Also ich habe ja fest vorgenommen, wenn wir uns mal wieder treffen, dann werde ich darauf auch nochmal rumkritzeln. Ich habe ja so ein paar Permanentmarker. Habe ich, glaube ich, letztes Mal erzählt, ne?
Ja. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt nicht jetzt ausprobieren lasse. Ich werde dir einfach was
ab. Du stehst einfach daneben mit der Keule in der Hand. Dann überlege ich mir das zweimal, ne?
Mit einem Messer. Ja, ich muss die Drohkulisse schon ein bisschen aufbauen.
Keule und Messer. Nee, auf jeden Fall. Nee, also ich kann das mal verstehen. Ich will gar nicht schlecht drüber reden. Ich wollte eigentlich nur dir Argument geben. Also ich finde dann, wenn du in dieses Preissegment gehst, schwierig.
Bin ich, ist absolut für mich nachvollziehbar und die Hörer von der letzten Folge wissen auch, mir war der Preis, die 400 für das Remarkable 2 schon zu teuer, deswegen habe ich mich auf den Gebrauchtmarkt auch umgeschaut und habe das für die Hälfte gekriegt. Und das war für mich war immer noch viel Geld für einmal ausprobieren und ich habe jetzt einfach das Glück gehabt, dass es auch für mich passt, ja. Sonst hätte ich auch das Problem, ist das so wieder 200 Euro für Spielerei ausgegeben.
Und der Switch für Farbe wäre ja dann, also wenn ich jetzt nicht irgendwie was verpasst habe, bei dir der einzige Vorteil, dass du dann halt mit Farben deine Notizen machen könntest, weil du ja nichts.
Ja, und das Witzige ist, das Remarkable 2 kann eigentlich auch schon Farbe, du siehst es nur nicht.
Genau, hast du erzählt, dass das dann halt so
Ja.
Graustufen sind, ne? Ja.
Genau. Das heißt, wenn du das dann als PDF dann generierst, dann hast du die Farbe. Ich kann es aber vollkommen nachvollziehen, dass wenn Leute halt, dass das halt optisch haben wollen. Und vielleicht tut man auch den Remarkable Paper Pro auch da ein bisschen Unrecht, weil die haben ja nochmal Weiterentwicklung auch in das Gerät
Ja,
reingepackt. So
klar.
ist es halt nicht. Aber wie gesagt, 400 € war für mich schon. Und jetzt nochmal 650. Also dafür brauche ich dieses Feature Farbe halt nicht so.
Und wir haben eben über dieses Ace irgendwas Pad gesprochen, ne? Wenn
Ja.
wir jetzt, wenn ich die Diskussion aufmache, dann muss ich sagen, okay, wenn du für 180 € kriegst ein vollwertiges Tablet, ja, ist vielleicht nicht so toll mit dem Schreiben, will ich gar nicht, also, ne? Klar, Remarkable Platz 1 mit Schreiben, akzeptiere ich. Aber 180 versus 650. Ich hätte ja auch die alle Apps, die mich ablenken, deinstallieren und nur eine Notiz-App drauf machen. Ne? Ich weiß, ne, ist kein fairer Vergleich, aber es sind halt Preise, wo man sagen muss, okay, das ist schon eine Hausnummer.
Ja, und dann musst du, also wie gesagt, ihr kennt die Geschichte bei mir. Ich musste auch was finden, wo mich das für mich ja halt noch zu rechtfertigen auch.
Und ich meine, wenn du jetzt sagst, du machst jetzt mehr Notizen und du nutzt die Notizen auch, ich finde noch nicht mal das, also persönlich, wenn du jetzt nur Notizen machst, aber aus denen nicht ziehst, dann, okay, dann hast du halt eine Beschäftigung während Meetings. Wenn du aber auch jetzt sagst, okay, ich ziehe da auch was raus, weil ich exportiere die und habe dann OCR oder was drauf laufen, keine Ahnung, ne? Oder ich mache die
Ja.
durchsuchbar oder ich gewinne irgendwie anders was draus. Wenn es Mehrwert bringt, dann kann man ja auch irgendwann diese Preise, ich sag mal bis 400, bei 650 ist echt schwer, für sich verargumentieren. Ne? Dann ist ja ein Mehrwert da, der sich über die Zeit, über 1, 2, 3 Jahre, die so ein Gerät hält,
Ja,
irgendwie
also bei den
rechnet.
200 ist es recht, weil meine Notizbücher kosten halt auch Geld,
Ja.
ne? Die hochwertigen. Und von daher war ich okay bereit, war ich bereit, das Geld halt. Aber du, das ist, merkst du halt, wir leben in einer Bubble, wo es Leute gibt, für die ist halt das kein Problem, das Geld halt zu investieren. Für Schnickschnack.
Ja, also ja, die gibt's 100, kenne ich vielleicht auch welche. Ja, ja, es ist ja auch viel von der Lebenssituation. Ist auch jedem gegönnt, ne?
Ja,
Ich
natürlich.
aber ich finde
Also
halt einfach, da ist das Preis, also finde ich wirtschaftlich. Und die haben den Preis bestimmt nicht gemacht, weil sie dachten, oh, wir können die Leute da ausnehmen. Die werden die Kosten haben, die haben Entwicklungskosten, die
das ist ein
Hardwareproduktion. Ja.
Startup. Das ist immer noch ein Startup.
Eben.
Das ist ja deswegen. Also ist eine kleine Bude aus, glaube Norwegen oder Schweden. Und so wie ich das verstanden habe, kann man sie noch in der Rubrik Startup halt sehen. Und dafür muss ich sagen, haben sich halten sich recht gut und machen halt coole Produkte. Zumindest was so Vergleichstests mit anderen Herstellern, auch aus China, die tick günstiger sind, sind sie halt oben mit dabei.
Ja, und wenn ich das Gerät jetzt sehe, ich bin jetzt gerade auf der Seite, es sieht schon schick aus, es ist super, super dünn, ne? Also das hat auch was, das ist leicht, ich nehme auch an, dass es gut so mitzunehmen ist, also dass du
Ja,
da,
ist es auch, ja.
ja, dass du da jetzt auch nicht mehr Angst hast, dass es dir kaputt geht. Ja, also hat schon was, ist auch eine schöne große Fläche.
Das sind DIN A4, genau.
Genau, ist also nicht schlecht deshalb, ne? Also muss man auch ganz ehrlich sagen. Und ist da eine Kamera drin?
Nein. Wie kommst du, dass eine Kamera da ist?
Ich wundere mich, ich habe hier gerade so, ich bin hier gerade so auf der Webseite so am runter scrollen und da war so ein Kreis, der sah aus wie eine Kamera.
Ach so, nee, das ist Bedienfeld. Damit kannst du deine Werkzeugleiste an- und ausschalten.
Aha, das hast du hinten drauf, weil du natürlich beim Finger gut hinkommst.
Ja.
Ja. Und du kannst ihn auch als E-Book-Reader nehmen, ne? Also wenn du jetzt sagst,
Genau, du kannst als E-Book-Reader nehmen, du kannst deine PDFs halt hochladen und dann in deinen PDFs dann Notizen machen.
also ja, ich habe es. Es hat das Gerät hat einen gewissen Charme, aber der Preis ist ja.
Ja, genau. Der Preis steckt mir. Ja, vielleicht in 4 Jahren, wenn es auf dem Gebrauchtwagenmarkt
Auf dem
war.
Gebrauchtwagen. Genau, wenn du das mit dem Auto
Gebrauchtwagenmarkt.
dazu kostenlos kriegst, dann.
Genau.
Genau, das Remarkable ist bei
Auf dem
450.
Gebrauchtgerätemarkt dann, ja.
Genau, und das Remarkable 1 gibt es gar nicht mehr. Das ist auch nicht mehr so schön. Das 2 ist eigentlich ganz schön, wenn ich das so auch hier online gucke. Macht.
Ja, ich glaube, das 2 wird auch noch mal noch lange noch parallel, weil für viele reicht das Schwarz-Weiße ja.
Genau. Wie lange hält der, war der Akku da beim
2 Wochen. Ich sage, also ich benutze den jetzt mittlerweile jeden Tag. Da hält er bei mir eine Woche.
Okay, ja.
Aber ich mache ihn noch nicht richtig aus, sondern immer nur in Standby und ja. Und der und WLAN halt an. Und ich könnte, wenn ich noch WLAN ausmache, dann würde er auch was länger halten.
Ja, logisch, ja. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gar kein WLAN brauchst du übrigens, wenn du Comics lesen willst. Es gab noch gar kein WLAN, als die Comics, von denen wir jetzt sprechen, rausgekommen sind.
Das ist eine bessere Überleitung.
Ja, es ist jetzt schwierig, aber es ist auch richtig schwer.
Ja, also ich lasse nochmal gelten. Wir haben es auch schon spät, ist okay.
Ja, aber das wird zum Remarkable bin ich doch halbwegs rüber. Ja, also ich weiß,
ja, alles super. Ich beschwere mich. Du hast keine Kritik von mir gehört.
Ja, ich war aber ein bisschen nervös. Aber okay. Worum geht's? Haben wir, glaube ich, auch schon mal im Podcast gesprochen. Es gibt so eine Comic-Reihe, die ich früher als kleines Kind gerne gelesen habe und die ich irgendwie gerne besitzen würde. Nämlich, die Rede ist von dem guten Gallier Asterix. Ne, hatte mal als Kind, glaube ich, hatte jeder irgendwie so ein paar Hefte da irgendwie rumfliegen. Und ich war immer am Überlegen, wenn ich hier mal bei mir im Büro so ein bisschen Ordnung und wieder einen Platz habe und die Comic-Vorräte, die noch bei Sandra irgendwo sind, wieder hier sind und auch die Platz gefunden haben, wovor ich echt Angst habe.
Nicht irgendwo, die sind geschützt im Karton im Keller.
Das weiß ich, also da habe ich gar keine Angst, aber ich habe Angst, wo ich die unterbringe, wenn sie wieder hier sind. Da habe ich wirklich Angst. Aber egal, das ist das Problem von Zukunft, Daniel. Und ich habe jetzt überlegt, es wäre cool, die irgendwann mal zu sammeln, die Asterix-Bände wieder. Und habe eigentlich so ein bisschen mehr auch so auf Gebrauchtmarkt geguckt, ob man da so ein paar holt, weil da werden die, sind die ja auch zu Massen, ne? Aber was es jetzt gibt, was jetzt rauskommt von dem Verlag dahinter, ist ein sogenannter Omnibus. Also die sagen Omnibus, ne? Dazu muss ich sagen, das ist in der Comicwelt eigentlich so ein gesetzter Begriff. Immer wenn du eine Gesamtausgabe quasi haben willst von einem Autor zum Beispiel, wenn du jetzt sagen willst, du willst von dem und dem Autor die Batman-Comics haben, dann gibt es einen Omnibus. Das ist so dick wie, keine Ahnung, 2, 3 Telefonbücher. Da kannst du auf jeden Fall Menschen mit erschlagen. Da ist dann alles drin aus der jeweiligen Serie zu diesem Charakter oder, ne? Und 2, 3 habe ich da auch. Und hier bei Asterix und Obelix ist es jetzt aber so, da sind jeweils nur 3 oder 4 Bände drin, ne, von diesen Heften. Dazu gibt es aber Bonusmaterial und weitere Informationen. Die sind wohl auch in chronologisch korrekter Reihenfolge. Das hat mich mit am meisten gewundert, weil ich immer dachte, dass die Reihenfolge, die auch hinten auf den Heften drauf ist, die richtige ist.
Da weiß ich was, kann ich mit Nerdwissen.
Oh, jetzt komm, jetzt lerne ich was. Ja, was denn?
Und zwar die Reihenfolge von den Bänden ist in Frankreich anders rausgekommen als in Deutschland.
Also ist dann wirklich okay.
Ja, genau. Und dann ist es halt, also wenn du die richtige Reihenfolge, halt die französische Reihenfolge, weil die da auch zuerst rausgekommen sind, dann vermute ich mal, dass sie dann sich an den französischen gehalten haben.
Ach cool. Jetzt ist
ja, guck mal. Jetzt ist der Daniel überrascht, Klick. Dass die Sommer hier mit.
Nein, ich bin jetzt gerade, das ist jetzt mein Kaufargument, aber weil ich sowas mag, ne? Also, aber auf jeden Fall, da gibt's jetzt den ersten Band, wie gesagt, mit den ersten, ich glaube, 3 Bänden zu kaufen. Und ist preislich jetzt, also es gibt eine Asterix-Gesamtausgabe, wenn ihr bei eBay guckt und richtig viel Geld für sowas ausgeben wollt, 3-stellig, ne, geht das da. Die kosten jetzt, glaube ich, 45 Euro. Das ist teurer als die 3 einzelnen Bänder. Die Bände liegen so bei 8 Euro. Das muss man sich ja nur überlegen, ne.
Aber das Bonusmaterial will ja auch bezahlt werden.
Es ist mit Bonusmaterial, ist natürlich mal was Eigenes, eine Gesamtausgabe zu haben, ne? Und das ist natürlich dann auch, ich sag mal, eine überschaubarere Menge an Büchern, die du drin hast. Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich eine hole oder welche ich da hole, aber irgendwie hätte ich das gerne in meinem Bücherregal, wenn ich weiß, dass da noch Platz ist.
Dann vielleicht packst du erstmal die aus, die du hast, und dann schaust du mal.
Ja, ich muss auch noch die auspacken, die ich habe, die ist mich auch nicht. Ich brauche noch ein Regal. Aber auch das ist ein Zukunftsproblem. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das war der Ramsch aus dem Modem. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Zeit gut gemacht. Und wir kommen zu einem Thema und ich bin wirklich sehr gespannt, weil ich habe überhaupt gar keine Meinung. Aber du hast ein Thema mitgebracht, da geht es um die E-Rechnung.
Ja, und zwar, manche Themen versuche ich ja auszusitzen, aber dann die Woche wurde mir mehrmals mit E-Mails, wurde ich bombardiert. Hey, Freiberufler, beschäftigt euch mal mit der E-Rechnung, denn ab 1.1.25 ist das halt Pflicht. Und das wäre das Thema. Und ich erzähle, weil wir haben ja so einen tollen Thementeaser. Ich berichte, also vielleicht vorneweg, das ist keine Rechtsberatung. Ich gebe nur wieder, was ich verstanden habe. Das kann auch falsch sein, was ich verstanden habe. Das kriege ich dann von der spätestens bei der Wirtschaftsprüfung dann um die Ohren geschlagen. Aber das ist dann ein Problem von Zukunft, Sandra. Und ihr lernt jetzt kennen, was ist die E-Rechnung? Warum macht das der Sandra so Probleme? Und wie will Sandra das Problem lösen? Und zwar E-Rechnungen. Das geht halt darum, dass die EU ein Gesetz rausgebracht hat, wo man halt Rechnungen zwischen im B2B-Kontext, das heißt, dass wenn du Unternehmen hast, was mit Privatpersonen zu tun hat, das ist kein Problem. Aber wenn du im B2B-Umfeld halt unterwegs bist, bist du gezwungen, ab dem 1.1.25 halt eine maschinenlesbare Form einer digitalen Rechnung zu schicken. Und seine würde denken, ja, wenn ich ein PDF schicke, ist das ja schon digital. Nein, das ist vom Gesetzgeber wird das genauso behandelt wie in Papierform, weil das nicht maschinell nicht lesbar ist. Es gibt dann auch so Feinheiten wie bis 27 gibt es noch Übergangsregelungen für Kleinunternehmer etc. etc. Aber spätestens, glaube ich, 28 müsste ich mich auch als Freiberufler spätestens darum umgestellt haben. Also habe ich gesagt, warum ich gleich zum 1.1. mitmachen. Es gibt halt zwei Formate, einmal als XML. Dann nennt sich auch X-Rechnung. Dann schickst du halt eine XML-Datei und da steht die Rechnung drin. Oder das sogenannte Zugpferd, wo das halt auf den ersten Blick eine PDF ist, aber da ist halt auch dieses XML-Format halt eingebettet. Und das wäre eigentlich das Format, was ich machen würde, dass ich eine PDF erstelle und mit einem eingebetteten XML-Format. So, warum ist das für die Sandra ein Problem? Weil. Und ich weiß, ich trigger da manche Leute damit, aber ich habe eine KISS-Buchhaltung. Keep it stupid simple. Ich bin 10 Jahre wunderbar ausgekommen ohne Buchhaltungssoftware, sondern mit einem Spreadsheet und mit einem Word-Dokument. Das hat 10 Jahre wunderbar funktioniert. Also ich habe jedes Jahr 120 bis 150 Euro für eine Buchhaltungssoftware halt gespart und habe das einfach in ein Spreadsheet eingegeben. Irgendwann habe ich das in meine Steuersoftware übergeben, weiter. Manche kriegen jetzt Pluste im Gesicht, weil da fährt man ja einen Steuerberater. Ich so, Leute, habt ihr mal schon mit einem Steuerberater geredet? Die Belege müsst ihr selber sortieren. Da hab ich mir gedacht, also nee, die paar tausend Euro spare ich mir im Jahr. Wenn ich Belege sowieso schon sortiert habe, kann ich sie auch selber eingeben. Und ja, ich weiß, da gibt es auch dann, der hilft dir, irgendwelche Steuermodelle zu finden, wo du deinen Steuern sparst, aber hey, ich kann meine Lebenszeit auch mit etwas anderem verbringen als irgendwelche Steuerspaßmaßnahmen. Also das ist was anderes, wenn du eine GmbH hast, Mitarbeiter, da bin ich voll bei euch. Das ist nützlich, aber ich als Einzelperson, ich habe da den Sinn und Zweck meines Steuerberaters nicht eingesehen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Da ich jetzt aber jetzt diese maschinenlesbare Strukturen halt irgendwie erstellen muss, kam die Frage auf, ja, wie kriegst du das hin? Es gibt auf dem Markt auch Tools, die nur für Rechnungserstellung da sind. Die kosten aber fast ähnlich so viel wie eine komplette Buchhaltungssoftware. Das heißt, halt hat dafür aus meiner Sicht Sinn gemacht, das einmal komplett umzustellen. Aber ich habe jetzt mal heute mal auf Mastodon mal geschrieben und da stellt sich heraus, wenn du einfach andere Suchbegriffe nimmst, es gibt von LibreOffice auch Extensions, die halt aus deinem Dokument auch eine XML-Struktur halt generieren lassen können und das auch in die PDF einbetten können. Das heißt, das würde ich mal ausprobieren und gucken, ob ich dann in meiner KISS-Welt weiterleben kann oder ob ich dann irgendwann mal, weil mir das zu viel Frickelei ist, doch nochmal umstellen muss.
Spannendes Thema. Ich hätte jetzt auch gedacht,
Nein,
du
das ist so
hast
ein
doch
Thema, mit dem
bestimmt
ich.
eine Buchhaltungssoftware und dann habe ich beim Hören gemerkt, ja, oh, doch nicht. Ja. Darfst du eigentlich auch diese
Ja, also.
XML-Datei nehmen und parallel noch eine normale Rechnung schicken? Also könntest du dir auch einfach ein Programm schreiben, das dir aus deinem Excel-Sheet XML generiert und.
Ich habe aber keinen Bock, mich mit dem Standardformat da auseinanderzusetzen.
Richtig.
Und wie gesagt, ich habe gesehen, dass das schon Extensions halt gibt. Und da muss ich sagen, wenn die Buchhaltungssoftware wirklich 150 Euro im Jahr kostet, wie viel Zeit muss ich dann verbringen, mir ein Programm zu schreiben?
Ja gut, das ist, ja, also, ja, aber das ist, also ich hätte mich doch gewundert, wenn es keine Buchhaltungssoftware dafür gibt, also.
Nee, Buchhaltungssoftware, also wie gesagt, das Problem habe ich jetzt nur, weil ich keine Buchhaltungssoftware benutze.
Dann hoffen wir mal, dass LibreOffice, dass es vernünftig funktioniert.
Das ist aber dann ein PAL, Problem anderer Leute. Nein, ich probiere es die nächsten Wochen einfach mal aus mit der LibreOffice Extensions. Und wenn es nicht funktioniert, dann oder mir das zu frickelig wird, dann werde ich zum 1.1.25 halt meine Buchhaltung halt umstellen, dass ich dann im neuen Geschäftsjahr halt, dass ich nicht mitten im Geschäftsjahr die Prozesse
umstelle. Ja, hätte ich jetzt auch nicht gemacht, ne? Aber gibt es denn da irgendwie ein Tool, mit dem du deine Rechnung prüfen kannst, wo du gucken kannst, ist das jetzt lauffähig?
Ja, das gibt es. Okay. Das gibt es.
Vielleicht, wenn in Zukunft, Sandra, bitte setz das doch auch mal in die Shownotes, falls das noch jemand interessiert. Danke, Zukunft, Sandra.
Bitte,
du bist Vergangenheit. Immer so nett zu uns. Du machst alles, was wir gerne hätten, ja.
Ja, aber sag mal so, ja. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, warum ich keine Buchhaltungssoftware benutze und selber schuld, bla bla bla. Aber ja. Ende, wenn man bei der BWL-Vorlesung Rechnung Buchhaltung zugehört hat, das ist einfach eine Überschussrechnung. Dafür braucht man keine Buchhaltungssoftware.
Ja. Also ich war jetzt letztes Mal beim Steuerberater und ich fand ganz interessant, dass der sogar gesagt hat, dass es bei den privaten Anbietern von der Software her Sachen gibt, die mehr anzeigen als die Software, die er als Steuerberater offiziell nutzt. Ne? Also die haben ja auch ihre Software irgendwie Datev-Gedöns und sowas.
Ja, ja.
Und er hat gesagt, je nachdem, was du da alternativ verwendest, ne, also ich persönlich habe früher immer mit Wieso gemacht zum Beispiel, da war ich mit dem Ergebnis einfach zufrieden, ne, und die kostet nicht so viel und ich konnte von der Steuer absetzen. Und dann hat er gesagt, ja, die zeigen mehr Sachen an, wo man Freibeträge und alles hat. Und da habe ich gedacht, oh, das ist aber irgendwie schade, dass das die Großen nicht können. Ich habe gedacht, die klicken da nur auf den Knopf und ja, damit alles generiert. Naja, so kann man sich irren, ja. Sehr schön, das war das Thema. Aber eine Kategorie haben wir noch. Die geliebte Konsum, Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke. Puh, es geht immer noch, Gott sei Dank. Nach dem Podcast so nach ein paar Minuten. irgendwann hat man sich
drauf,
ja.
Prost.
Ja, ich habe leider schon leer. Ich habe gerade bei E-Rechnung, glaube ich.
Hast du das mal dir einen tiefen Schluck gegönnt?
Ich bin tief, genau. Genau, und Wasserflasche mache ich.
Ich glaube, du hast ja auch gedacht, was kommt sie mit so einem trockenen Thema an? Das ist doch total.
Nee, ich finde das ehrlicherweise total spannend und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ja, aber würde ich mir dafür nicht Datev holen? Aber ich verstehe dich. Also, und ich bin sehr gespannt, ob die das von LibreOffice richtig gemacht haben. Ich kann mir zwei Extreme vorstellen.
Du, also ich, hättest du mich gestern Abend gefragt oder hätte ich gesagt, ich kaufe mir diese scheiß Buchhaltungssoftware jetzt, ja?
Ja.
Also. Aber Axel meinte auch so, wie, du benutzt keine Buchhaltungssoftware? Du hast doch bestimmt auch eine eigene geschrieben. Ich so, nein.
Das ist diese Vorstellung. Ja, ja, ich schreibe, nachdem ich das Heilmittel für Krebs entwickelt hatte, habe ich mir dann das, nebenbei ist das abgefallen, das war einfach, ja, der Algorithmus, genau. Ja, die KI. Ja, der kleine Skynet, der ist so süß. Ja. Aber warum der immer in diese Raketencodes
Nein, gut, aber es gibt, ich kenne viele, viele Freiberufer, die anfangen, mal ihre eigene Buchhaltungssoftware zu schreiben, wenn sie in die Freiberuflichkeit starten. Wo ich mir denke, habt ihr nichts anderes zu tun?
Vielleicht ist die Situation im Markt gerade so ernst, dass man sich irgendwie die Zeit überbrücken muss. Und dann denkt man so, boah, ey, da habe ich viel Fachlichkeit dabei. Das ist schon mal nicht schlimm.
Ja, genau. Ja. Kann ich jetzt alle Technologien mal ausprobieren, die ich mal ausprobieren wollte. Und dann 5 Jahre später, boah, wer hat mich da geritten, diese scheiß Technologie zu
benutzen. Aber Respekt, wenn du 5 Jahre lang an dem Ding entwickelst, ohne Kunden und noch einmal entwickelt bist, dann.
Stimmt auch ja. Wieder. Ja,
ja, Konsum. Ich fange an, der liebe Christian hat auf eine der älteren Folgen reagiert, wo ich so ein bisschen gesagt habe, dass ich eigentlich gerne nochmal so ein paar Retro-Spiele spielen würde. So die Gameboy-Klassiker und alles, habe ich, glaube ich, gesagt. Und da war ich gerade so ein bisschen so am Gucken, was es so gibt. Und da hat der Christian mir was empfohlen, was es zu mir auch geschafft hat. Denn der hat empfohlen den Mio Mini Plus. Und das ist so, sieht aus wie so ein kleiner Gameboy. Ich halte den gerade hoch, aber ich sitze wieder im Dunkeln. Weil ich das Fenster offen habe. Und dann
Ah!
ja, aber du hast ihn ja vorher schon gesehen. Ich hatte ihn ja eben schon mal
Ja,
gezeigt.
genau,
Ne?
ich habe ihn schon gesehen, alles gut.
Genau, ist ein, sagen wir mal, ein sehr kleiner Gameboy. Gefühlt unten ist eine SD-Karte drin und wenn man den bestellt, dann ist da relativ viel Zeug drauf. Dann habe ich wirklich fast blind dem Rat von Christian gefolgt und habe ein anderes Betriebssystem drauf gemacht, was im Endeffekt heißt, du holst eine SD-Karte, dann haben die eine Software, die unter Windows läuft und die spielt dann, formatiert die richtet alles richtig ein. Dann hast du dein anderes Betriebssystem drauf gemacht, das heißt Onion OS. Das lief astrein, super easy, kann man nichts sagen. Und ja, jetzt hat man eine schöne Konsole, auf der man solche Retro-Spiele spielen kann. Ich kann mal sagen, da ist wie gesagt, sehr, sehr viel ursprünglich drauf an japanischen und Spielen und so. Ich habe die alle runtergeworfen, weil es mir zu viel Zeug war. Ich kann die Hälfte nicht. Ne? Da habe ich gesagt, okay, brauche ich nicht. Weil wenn du so ein kleines, ich habe mal so, du kennst diese Gameboy-Tastatur und dann willst du durch so ein Ding durchnavigieren, kannst du
Ja,
vergessen.
das
Ne?
ist schon.
Also.
Aber da war bestimmt die alle Varianten von Pokémon, oder? Die auch nur in Japan
Ja, ich glaube schon. Also
erschienen
es war
sind.
so viel Zeugs
Ja.
da drin. Es sind auch Spiele, wo ich nicht wusste, dass. Es gibt auch einige Batman-Spiele. Da habe ich überrascht, war ich überrascht, was es für Gameboy gab, ja. Aber das waren damals noch die Zeiten. Und du kannst halt alles, so PS1 kannst du, glaube ich, doch noch spielen. Super Nintendo, also von Nintendo alles, Sega alle möglichen Konsolen, auch exotische Konsolen. Und man sagt, dass es im Internet da sehr viel zu finden gibt, wenn man so ein Spiel haben möchte. Ja. Das jetzt mal hören sagen, nehme ich jetzt auch keines. Ja, würde natürlich niemals empfehlen, sowas runterzuladen. Und ja, dann hat man halt so eine kleine, schöne Konsole mit so einem Linux, ist das, glaube ich, dahinter drauf. War eine sehr gute Empfehlung. Nettes Ding. Kann man wirklich nur weiterempfehlen. Ja, ein bisschen googeln findet man bei AliExpress oder auch bei anderen Seiten, glaube ich, auch bei AliExpress ist es am günstigsten. Ja, war die Karte eben schon
Mega.
drauf. Ja. Du hast was geguckt, glaube ich,
Ja.
oder?
Ja, ich weiß auch nicht. Ich hatte vorm Urlaub, ja, ich hatte eigentlich vor unserer Norwegen-Reise eine Woche Urlaub gehabt und da wollte ich habe alles gemacht, was ich nicht machen wollte. Aber die Sachen, die ich machen wollte, habe ich nicht geschafft, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, ich habe Paramount ein bisschen gesuchtet und zwar ist mir eine Serie reingekommen, die ich mega fand, Special Ops Lioness. Das ist so eine Thriller-Serie und die Geschichte ist die: Es geht um eine Special Operation Team von der CIA, die halt islamische Terrorgruppe unterlaufen möchten. Und da wird halt begleitet über 8 Folgen, wie sie einen, ich glaube, das war Marine, dafür auswählen. Die halt Schritt für Schritt halt diese Gruppe halt unterwandern möchten. Da wird halt mit Hintergrundgeschichten gebracht, wie der Job Auswirkungen auf die Familie hat, wo die moralische Gewissensbisse kriegt, etc. etc. Und die hat mich echt gepackt, fand ich echt cool gemacht. Es soll auch eine zweite Staffel rauskommen, auch wieder um ein Team, aber anderer Kontext. Und was mich total auch von den Schauspielern hochkarätig, Morgan Freeman ist mit dabei, Nicole Kidman ist mit dabei, dann eine Schauspielerin, den Namen jetzt nicht in mir entfällt, aber wenn ihr sie, wenn ihr anfängt zu sehen, dann fällt euch dann auch, habt ihr auch ein Aha-Erlebnis, also hochkarätige Besetzung ja, für eine Streaming-Serie. Obwohl es mittlerweile sind viele Streaming-Serien mit Schauspielern, wo man denkt, okay, das sind Hollywood-Größen, ne?
Ja, schon eine Weile. Also das war ja House of Cards
Ja.
war ja auch damals hochgradig besetzt und ja.
Ja.
Spannend, ja. Jetzt kommt die Karte, auf die ich mich schon seitdem wir aufnehmen freuen, weil die eben so leicht angeteased wurde. Und die Sandra hat Mind-Changing-Effekte prophezeit. Genau.
Und zwar, die Karte lautet Siebträgermaschine Drama. Und was ist passiert? Drama, erster Akt. Kurz vor unserem Urlaub ist unser Kaffeevollautomat kaputt gegangen. Und so 2 Tage vor Urlaub hat Axel nicht gesagt, nee, kein Bock, sich damit auseinanderzusetzen. Und eigentlich war das schon ein kleines Drama, weil die Kaffeemaschine funktionierte, bis auf die Milchschaumeinheit. Und Axel meinte, ja, da repariert er das. Nach einer Stunde, keine Ahnung, wie viele Bezüge, ich Geräusche, ich bin nach einer Stunde auch gesagt, boah, Axel, ich kann das nicht mehr hören, dieses Geräusch. Ich habe schon solche Ohren. Ja, ich bin gleich fertig. Danach funktionierte der Milchschaum, aber kein Kaffee.
Sehr gut.
Ja, aber der Ingenieur, ne? Ja, da muss ich was bestellen und dann ist alles ein Tag und ich krieg das hin und dann läuft das wieder. Ich sage, alles klar, bestellt, ne? Dann lief gar nichts mehr. Error 13. Ich so, Axel, mit anderen Worten, du hast diese Maschine kaputt repariert. Nein, kann man nicht so sagen, bla. Das ist eine Definitionssache. Ich so, vor der Aktion kam Kaffee raus. Okay, kein Milchschaum, aber Kaffee kam raus. Jetzt funktioniert gar nichts mehr. Also, Definitionssache. Egal, sind wir Urlaub gefahren, haben gesagt, jetzt haben wir 3 Wochen Zeit darüber diskutieren, was als Neues geholt wird. Und Axel, muss man dazu sagen, ist mich schon seit 3 Jahren bearbeiten, dass wir eine Siebträgermaschine kriegen. Und auf dem Rückweg, wo ich hinterm Steuer saß, habe ich dann mich bequatschen lassen. Okay, eine Siebträgermaschine kleine und dann noch einen kleinen Kaffeevorautomat. Und da habe ich gesagt, dann lass das mal in die Siebträgermaschine bestellen und dann schauen wir mal weiter. Auf jeden Fall ist das jetzt eine Solis Perfecta geworden. Mega in Ordnung. Kann ich euch in die Shownotes packen. Ich habe auch gelernt, das Problem sitzt meistens vor dem Siebträgermaschine als die Siebträgermaschine selber. Aber damit fing Drama Akt 2 an. Axel fing nämlich an, YouTube-Videos zu schauen, wie man die Siebträgermaschine. Und eines Tages, ich kam runter in die Küche und ein mürrischer Axel machte mich voll an, wo denn die Küchenwaage wäre. Ich so, ja, keine Ahnung. Und man muss sagen, wir hatten sie mit in den Urlaub gehabt und ich vermute mal, dass wir den Camper so vergessen haben. Auf jeden Fall 7 Uhr, ich hatte noch keinen Kaffee gehabt und Drama fing an, dass wir keine Küchenwaage. Ich so, was brauchst du jetzt die Küchenwaage? Ja, ich muss hier Kaffee abwiegen. Ich so, habe ich mir den Kaffeepulver genommen, wollte die Siebträgermaschine machen und nächstes Drama. Nein, du kannst nicht auch einfach so eine beliebige Männer reintun. Und ja, auf jeden Fall habe ich dann einen Filterkaffee gemacht, Wasserkocher an. Und seitdem bin ich auf Filterkaffee umgestiegen. So, aber Akt 3. Ich habe dann irgendwann mal eine Küchenwaage bestellt, weil ich sie auch noch zum Backen brauchte. Und da kamen sie auch. Da stellt sich raus, sie ist nicht fein genug. Also haben wir jetzt eine zweite Küchenwaage, die fein genug ist. Und wir haben eine neue Kaffeemühle, damit sie auch fein genug die Espresso-Kaffeebohnen mahlen. Und ich weiß nicht, wie viel Kaffeebohnen wir jetzt schon durch diese Kaffeemühle gejagt haben und der Kaffee immer noch nicht schmeckt, also der Espresso, weil das jetzt nur eine eigene Philosophie für sich ist. So, Fazit: Axel spielt mit Siebträgermaschine. Ich bin wieder auf Kaffeefilter umgestiegen. Und ich habe gesagt, wenn jetzt neue Kaffeemühle kommt, dann ist Kaffeevollautomat raus. Also, Daniel, wenn du Geld sparen möchtest und Zeit, kauf dir keine Siebträgermaschine.
Ah, Witz, ich hatte echt Angst, dass du so Argumente hast, die ich noch nicht gehört habe. Also
Also, wenn wir nicht schon 20 Jahre zusammen.
du und Axel.
Also, dann. Also, Axel, ich hab ihn auch Filterkaffee gemacht, einen Becher, ich habe mir einen Wortabschnitt, geh mir ja aus den Augen, fahr zur Arbeit. Und dann kam er nach Hause, habe ich ihm gesagt, nicht noch einmal. Du fängst mir nicht vor dem ersten Kaffee an, mir Theater zu machen, wo die Küchenwaage ist.
Ja, kann ich, also ich hab's, also ich hab dir eben, wir haben im Vorgespräch, habe ich gesagt, oh ja, cool, ich bin auch am Gucken so ein bisschen. Ich habe aber vielleicht eine Sache anders gemacht. Ich habe mir jetzt erst die YouTube-Videos angeguckt und ich habe auch vorher schon Kaffee gemahlen ab und zu, ne?
Das haben wir vorher auch gemacht. So ist das nicht. Wir
Und
haben
ja,
eine Kaffeemühle. So ist
also
das
sowohl für
nicht.
den Filterkaffee als auch für meinen Espresso-Kocher habe ich schon gemahlen. Ich weiß, was ich ungefähr, was ich da mache. Ich kenne das auch mit dem Wiegen und so, ne? Das ist jetzt für mich nicht, sagen wir mal, nicht so dramatisch. Ich habe halt nur, was mich eher auffällt, ist, dass von dem, was ich so im Internet gelernt habe, gibst du das 50% des Geldes für deine Kaffeemaschine, für den Siebträger aus und 50% für die Mühle. Weil die Mühle halt
Ja.
entsprechend auch gut sein muss. Das macht auch irgendwo Sinn, weil du willst ja feinen Kaffee da haben und so weiter und so fort. Und ja gut, dann ist die Frage, auf welchem Level du da einsteigen willst. Und dann ist es halt wieder
Also
teurer.
wir haben eine Einkreis-Siebträgermaschine wo die Experten im Internet nicht wissen, ob das noch ein Einsteigermodell ist oder schon einer der waren. Es ist von Solis, Perfekta, packe ich in die Shownotes. Da bist du schon bei 330 Euro mit dabei. So, und die Kaffeemühle hat auch nochmal 300 Euro gekostet.
Genau, ja.
Und das ist dann, und dann ist das die Probleme, eigentlich müsstest du zwei Kaffeemühlen haben, weil es gibt halt keine, also alle sind bei Allround, dann sind sie immer meckern, ja, der Filterkaffee ist aber nicht so und der Espresso ist aber nicht so und eigentlich brauchst du ja zwei Kaffeemühlen, da habe ich den Achsen gesagt, ey, Alter, also irgendwo hört's auf, ja. Und wir haben uns jetzt eine Kaffeemühle von Sage geholt, ich bin mit meinem Filterkaffee zufrieden und Axel ist mit seinem Espresso zufrieden. Und aber nimmst du einen Vollblut-Barista-Kaffee-Nerd, weiß ich was, mit dem ja auch sagen, dass wir da alles falsch gemacht haben.
Ja gut, naja, das ist ja Fall, wenn man in dem Thema so voll drin ist und da Leidenschaft war, dann ist das ja immer so, ne? Also.
Ja, genau. Naja, aber ich bin mit dem Thema, habe ich meinen Morgenrhythmus geändert, ich gehe runter, mache mir einen Wasserkocher an, jag mir meine Bohnen für den Filterkaffee durch, mache mir eine Kanne Kaffee und gut ist.
Ja.
Und wenn Axel mir dann, wenn er mal Homeoffice macht und auf die Idee kommt, mir einen Cappuccino mal zu bringen, dann freue ich mich jetzt, ist okay, aber ich habe gesagt, ey, geh mir weg mit der Siebträgermaschine.
Ja, also vor allem, also wir haben jetzt hier nächste Woche Großfamily bei uns und dann ist ja auch Filterkaffee wesentlich besser. Also obwohl wir einen Vollautomaten haben, aber ich habe gesagt, ey, wenn ich für alle Leute anfange, Kaffee da drin zu machen, werde ich wahnsinnig. Gib den guten Filter. Ich habe jetzt hier meinen Kaffeehändler des Vertrauens, wo wir immer die Bohnen holen. Und da habe ich einfach gesagt, einen Beutel mal mir bitte für Filterkaffee, da will ich gar keinen Stress mit haben. Ich weiß, ist auch ein Verbrechen, wenn du Filterkaffee, ist natürlich viel besser, wenn du die frisch gemahlen hast. Mag alles sein, ich entschuldige mich bei meinen Gästen dann, dafür ist es schneller. Und ich muss mich nicht mit dem Mahlgrad erstmal noch ein paar Stunden beschäftigen, weil ich will einfach nur Filterkaffee her.
Ja, also sag mal so, genau. Also ich habe jetzt mir die Kaffeemühle so programmiert, wo mein Mahlgrad für meinen Filterkaffee ist und Axel hat ihn so programmiert, dass sein Mahlgrad für Espresso ist. Das sind zwei Knöpfe, alles gut. Aber ja, es ist, den Filterkaffee habe ich auch gemacht, wo wir einen Vollautomat hatten. Sobald du mehr als vier Leute hast, machst du eine Kanne Filterkaffee fertig.
Ja, genau.
Außerdem meine Eltern zu besuchen, die wollten dann Cappuccino haben, dann haben sie den Cappuccino gekriegt.
Ja, dann ist das ja.
Und die haben echt langes Gesicht gemacht, wo das Kaffee für wie euer Vollautomat. Und wo ist mein Cappuccino? Ich so, jetzt kriegst du Filterkaffee. Nee, möchte ich.
Wir kommen jetzt nicht mehr.
Genau, so ungefähr. Ich habe mich dann gefragt, kann das sein, dass sie jetzt nicht mehr kommen? Ich so, weiß ich nicht.
Wir wussten nicht, dass es euch so schlecht geht.
Ich dachte, vielleicht zahlen sie mir jetzt mal vorab meinen Anteil meines Erbens aus, weil es so schlecht geht.
Wollen sie sagen, ist alles verloren. Ist alles verloren.
Ja, genau. Voll, genau. Also,
ja.
Wählewein. Aber meine Nachbarin hat mir, wo sie das Drama mitbekommen, gesagt, das 1A-Drehbuch, wie bei ihr zu Hause, weil hier habe ich dann gelernt, mein Nachbar ist auch so ein Espresso-Siebträger und die hat mir einen Tipp gegeben, Axel zu Weihnachten auf gar keinen Fall einen Barista-Kurs zu schicken. Das würde das nochmal eskalieren.
Ja, aber wieder, ich bin halt wirklich andersrum angegangen, weil ich erst wissen wollte, worauf ich mich einlasse und das ist ein Geldloch ohne Ende und das hat bestimmt alles super seine Gründe, wenn jetzt hier jemand sehr gerne sehr viel Energie in den Kaffee steckt. Ne? Ich weiß auch, wenn ich jetzt im Filterkaffee im Handfilter mache und das alles ein bisschen abwiege, dann schmeckt mir der Kaffee auch besser, gebe ich auch zu, habe ich kein Problem mit. Ne? Aber manchmal ist halt auch die Kaffeemaschine praktischer, wenn ich mit meinen Gästen noch beschäftigen möchte und ich mit der Kanne da immer stehen möchte und filtern möchte. Ne? Hat alles seinen Sinn. Genau.
Jo.
Es bleibt spannend.
Aber habe ich dich enttäuscht mit der Story oder Erwartungshaltung erfüllt?
Ich hatte ehrlicherweise Angst, dass jetzt irgendein Argument kommt, an das ich noch nicht gedacht hatte. Bei den Horrormärchen. Das hatte ich aber, das war mir alles bewusst, was du gesagt hast. Also von daher ist jetzt auch nichts, was ich mir zeitnah kaufen werde. Da ist eher so. Ich muss halt auch überlegen, weil ich auch manchmal gerne einfach Kaffee trinke, ob ich wirklich dann beide Maschinen in der Küche stehen haben will. Das ist dann auch wieder Verhandlungs.
Ja, also ich habe auch gesagt, Kaffeevollautomat ist raus. Also jetzt haben wir da eine fette Kaffeemühle, fette Siebträgermaschine. Jo. Ich habe gesagt, nee, also. Und ich habe gesagt, wenn er einen Kaffee-Vollautomat haben möchte, dann muss einer von den Gerätschaften raus.
Also ich finde auch Kaffee-Vollautomat, nee, wenn du den Siebträger hast, brauchst du den nicht.
Nee.
Ja, jetzt sind wir dahin gekommen, dass ich nur sagen kann, Nochmal fällt mir eine gute Überleitung nicht ein.
Ja, und wir haben im Urlaub das Würfelspiel nochmal ausprobiert. Mega lustig, hat uns so ein paar Fährfahrten gut über die Runde gebracht. Worum geht es? Es gibt 6 Würfel, 3 mit Farben, 3 mit Zahlen. Und du hast ein Blatt Papier mit Farbfeldern. Und du musst anhand der Farben- mit Zahlenkombination deine Felder halt abhaken. Hat ein bisschen was von Quicks.
Ja, wollte ich gerade sagen, ist okay.
Genau. Ich habe es nach dem Urlaub mit Oma auch gezeigt und die geht voll darauf ab jetzt. Also, das ist das perfekte Oma-Spiel. Also, die war jetzt sehr traurig, dass ich gestern das Spiel wieder mitgenommen habe.
Was ist jetzt der Unterschied zu Quicks? Den habe ich noch nicht verstanden.
Naja, bei Quicks hast du Würfel, also normalen Zahlenwürfel. Aber wo die Würfel halt selber eine Farbe haben. Ach so, ja. Und bei nochmal ist es halt so, dass du 3 weiße und 3 schwarze hast. Bei den schwarzen sind Zahlen drauf und bei den weißen sind Farben drauf. Und du musst die weißen mit den schwarzen kombinieren und dann hast du halt ein Feld, wo halt dann von jeder Farbe halt Felder von 1 bis 6 sind. Und dann musst du sie halt zusammenhängend halt abhaken. Das heißt, wenn du dann 2 gelb hast, dann darfst du nur Felder ab, wo 2 gelbe so miteinander sind. Und dann gibt es auch noch Regeln, wann du die abhaken kannst. Also du darfst nicht irgendwo, sondern das muss schon zusammenhängend sein. Also angrenzen an Felder, was du schon abgehakt hast, etc. etc.
Okay. Aber könnte bei uns in der Familie da, weil da wird auch gerne Quicks gespielt.
Genau, also wenn ihr gerne Quicks spielt, und das weiß ich ja, dass ihr gerne Quicks spielt, dann wäre das wohl ein Spiel für euch.
Sehr spannend. Was auch ein Spiel für uns ist, was du mitbringst. Ich habe heute unglaublichen Spaß mit Überleitungen, weil wir das auch bis keine Ahnung wohin gespielt haben, ist Exploding Kittens.
Ja, das hatten wir nicht gehabt, das habe ich jetzt irgendwie nur bei mir im Einkaufskorb reingetan, weil ich noch was brauchte, meinen Mindestbestellwert zu. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist schon länger auf meiner Liste, habe ich nur geklickt. Und wie nennt man das? Das ist russisches Roulette mit Katzen, ne? Ja. Und was geht darum? Du hast einen Stapel mit Karten und du bist gezwungen, halt Karten zu ziehen, bis eine explodierende Katze kommt und dann stirbst du, außer du hast dann
andere Karten.
Entschärfungskarten, um halt das zu entschärfen und dann kommt die Katze wieder in den Nachziehstapel und dann geht das raus. Und wie beim russischen Roulette, wenn du raus bist, bist du raus und der Gewinner ist, der am Ende übrig bleibt.
Und das ist ein Spiel, also das macht nur Spaß, also uns zumindest, wenn ein bisschen Emotion am Tisch ist. Also es gibt Leute, die so emotionslos so ein Spiel runterspielen, das ist langweilig, aber das Spiel ist wirklich, weil du kannst den Leuten ja auch irgendwann die Katzen so ein bisschen unterschieben. Oder
ja, die haben auch ein paar, genau, die haben noch ein paar Karten, wo du sagst, jetzt muss ich nicht ziehen, der andere muss 2 ziehen und
so. Ja, oder sowas, ich kann jetzt gucken und dann kann ich ein bisschen umsortieren. Also wir haben auch Expansion Packs noch dafür. Und richtig eskaliert ist es so, dass wir die Variante haben, ich weiß nicht, ob es beim Standard dabei ist, der, wo du diesen Kratzschutz hast.
Nee, da ist es nicht bei der Standard
dabei. Je nachdem, ich weiß nicht mehr genau, was du falsch machst, aber dann kriegst du so einen Kratzschutz an. Da sitzt einer am Tisch und hat so einen Kratzschutz, wie du das von Tieren kennst, an. Und wenn du so, ich sag mal, da kann schon so eine gewisse Gereiztheit am Tisch entstehen. Kann ganz lustig sein. Also das ist, ja. Das haben wir, als wir auf Island waren, da war Konferenz, da sind wir länger geblieben, jeden Abend gezockt und das war, ich glaube, aber sind alle noch zurückgeflogen am Ende.
Ja, wunderbar.
Eine Person im Vulkan, ganz schlimmen Unfall gehabt, aber ansonsten war alles in Ordnung, ja. Ganz klare Empfehlung. Ja, und dann hast du noch was gelesen.
Ja, und zwar Hörer, die uns länger hören. Wir wissen, dass ich von Philipp Peterson gerne Bücher lese. Und der hat ein neues Buch rausgebracht, Janus. Und es geht darum, um eine Mars-Expedition und eigentlich einen Wettlauf zwischen China, Russland versus Europa und Amerika. Hat so ein bisschen kalter Krieg-Vibes, wo sich aber dann am Ende doch sich halt nochmal zusammenreißen. Und war gut runterzulesen. Und mit einer Wendung, die ein bisschen überraschend kam.
Ja, cool.
Du hast aber auch was gelesen.
Ja, ich lese sogar noch. Also ich habe ihn sogar schon mal gelesen. Ich habe ihn auch sogar schon empfohlen. Es gibt so einen Comicband, den kann ich eigentlich immer empfehlen, und das ist Scott Pilgrim. Also den hatten wir auch schon drin, weil es gibt eine Verfilmung, es gibt bei Netflix noch eine animierte Serie dazu, die nochmal einen Twist hat. Und ursprünglich ist das halt einfach ein Comicband, kriegt man auch im Internet noch problemlos, der ursprünglich auch in Schwarz-Weiß rauskam. Und seit ein paar Monaten wird der jetzt nochmal neu rausgebracht. Also in den USA sind die schon weiter, aber in Deutschland kommt er auch in Farbe. Was dieser ganzen Reihe nochmal richtig viel gibt, weil ab und zu Farbe doch eine Rolle spielt. Und es ist ein Unterschied, ob ich Farbe sehe oder es nur lese, ne? Und ja, ist eine sehr schöne Sache. Ist ein bisschen größeres Format als die Standard-Dinger. Die Standard-Dinger sind so lustiges Taschenbuch groß. Hier, das ist, ich guck mal gerade, A5 würde ich sagen. Oder? Ja. Ja, ein bisschen über A5. Und ja, ist Hardcover. Ich habe die ersten beiden Teile sind jetzt gerade raus. Dritte kommt bald. Und wer so Scott Pilgrim vielleicht sogar schon gesehen hat und die Story nochmal komplett haben will als Comic oder wer wirklich einen sehr, sehr nerdigen Comic mit sehr vielen Referenzen haben möchte, auch viele Videospielreferenzen und so, den kann ich Ihnen sehr ans Herz legen. Ist ein schönes Ding.
Mega.
Aber sowas von.
Und was wäre die Konsumspalte ohne Batman?
Genau, sogar Doppel-Batman.
Doppel-Batman. Doppel-Feature.
Die Kraft der zwei Batarangs.
Genau. Und zwar, ich bin auf einen Blog gestoßen, wo nur Batman-News drinsteht. Heißt auch Batman-News. Ja, fand ich, ist so ein Fan-Projekt. Schon seit 2000, finde ich schon spannend. Und da war so die eine oder andere Information, die ich dann doch sehr Aha-Erlebnisse gehabt habe. Die haben auch einen Podcast. Ich habe da einmal reingehört, aber ich glaube, ich habe irgendwie eine falsche Folge erwischt. Also das hat mich dann nicht so gepackt. Aber nur der Vollständige halber erwähnen. Und du meintest darauf, es gibt noch einen anderen Blog.
Ja, genau. Und zwar, jetzt muss ich wieder gucken, Batman Project heißt das, genau. Auch ein Blog, da geht es aber eigentlich nur um Comics. Also ich habe jetzt gerade Batman News offen gehabt und ein bisschen gerade drüber geguckt. Da ist ja auch sehr viel, sagen wir mal, zu Filmen und so drin.
Genau.
Und Batman Project ist ein privates Projekt, wo jemand immer wieder so Comics, Serien oder auch alte Comics rausholt und Rezensionen dazu schreibt. Also auch wirklich so ganz, ganz alte Sachen. Manchmal bringt es auch normalerweise ein bisschen in den historischen Kontext rein. Also Comic-Historie-mäßig. Und so tief bin ich da nicht drin, aber er stellt da schon sehr viele Comics vor, ordnet die ein. Manchmal auch hier aus dem Umfeld, so Superman und sowas ist auch manchmal dabei, aber in aller Regel sehr, sehr, sehr viel Batman-Content. Und ja, also wenn man da wie Sandra so voll draufsteht, dann ja, dann ist das quasi das Bat-Signal für die kleine Sandra-Motte.
Jetzt bin ich schon eine Motte.
Ja, eine Fledermaus fliegt ja nicht zum Licht. Das Bat-Signal ist ja ein Scheinwerfer.
Ja. Obwohl, Batman fliegt ja zum Bat-Signal.
Das stimmt. Meistens Bat aber, glaube ich.
Ja.
Kommt immer auf die Variante an und ja.
Genau.
Genau. Supi. Ist übrigens vielleicht auch für dich interessant. In den USA startet jetzt bald so eine Art Reboot von dem DC-Universum.
Habe ich schon gelesen und Joker 2 soll ja rauskommen. Ist jetzt nicht direkt Batman, aber
okay, jetzt habe ich gerade den Kontext nicht wieder. Also dieser Reboot von den, nein, ich meine die Comics, der Reboot.
Ach so, das meintest du, okay.
Ich dachte, was hat denn das mit dem zweiten Joker-Film zu tun? Also Comics bauen die quasi ein zweites Universum auf für Einsteiger, wo die alle der Hauptfiguren, okay. Also am Anfang sind quasi Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, wo sie neue Origins machen, also sind komplett andere Charaktere. Aber die trotzdem zu diesen Helden werden, wo die nochmal so neue Geschichten erzählen wollen. Und bei Batman scheint der Twist zu sein, dass es kein Millionär ist, ne? Und oder Milliardär. Und ja, so hat jede Figur nochmal so einen anderen Twist, um was Neues zu erzählen, was auch ein bisschen moderner sein soll. Könnte, wenn man sagt, oh, ich wollte schon immer mal so eine Reihe von Anfang an lesen, aber da ist es mir immer zu viel Kontext schon da gewesen, ein guter Startpunkt sein.
Ja. Was ich meine, ist, dass ein DC Animation Film ist neu rausgekommen. Und das scheint wohl in Amerika gut eingeschlagen zu haben. Und da habe ich das verwechselt.
Sorry. Alles gut.
Aber Joker 2 kommt auch in diesen raus.
Ja, mit Lady Gaga.
Ja, ich glaube, das ist. Ja. Die soll die Harley Quinn spielen, ne?
Genau. Bin ich auch mal. Bin ich mal sehr gespannt, wie das so wird. Genau. Ich schicke dir auch zu dem Absolute Universe einfach mal einen schönen Artikel. Außerdem sieht man da Bilder, wie die Charaktere aussehen. Da ist schon ein bisschen Unterschied dabei. Ich hoffe, du erkennst deinen Batman wieder.
Oder auch nicht.
Ja. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr uns wiedererkannt habt, nachdem wir ja doch ein paar Wochen weg waren. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die Folge noch dieses Jahr raushauen. Einfach mal den Druck ein bisschen. Uiuiuiui, gleich die Ärger von der Sandra.
Nein, ich hab keinen Ärger gemacht.
Nein, das stimmt, ja.
Ich habe nur freundlich darauf hingewiesen und nachgefragt.
Das stimmt, das stimmt. Ich würde mich nicht trauen, noch was anderes behaupten.
Du weißt ja, da sind noch zwei Bildschirme zwischen uns.
Ja, hier das hält immer. Ja. Ja, genau. Ja, es war auf jeden Fall wieder ein Spaß und eine Freude, für euch eine Folge aufzunehmen. Wir hoffen, es hat euch auch gefallen. Wie immer, ihr kennt das Spiel. Es gibt eine Million Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Mastodon, E-Mail, Kontaktformular, Brieftraube. Und wir freuen uns über jedes Feedback, jede Rückmeldung. In Discord sind wir auch nicht so super aktiv, aber wir sind da. Und ja.
Juhu!
Genau. Hallo. Ja, das war auf jeden Fall wieder die Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine tolle Zeit und freuen uns schon aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.
Bis dahin, tschüss.